Oh, beautiful
Ich glaube, der Text
America.
geht ein bisschen anders.
May God rewind. Ja, aber das ist der Punkt. Erschießen mich die Rednecks aus Hass oder sind sie immer noch so stolz genug, Amerikaner zu sein und dieses Land zu lieben und dieses Lied?
Obwohl du es falsch singst, auch vom Text.
Ganz genau. Das ist das Spannende. Aber ich traue mich trotzdem nicht.
Da sind wir wieder. Hier sind die Filmfellas. Nachdem wir vor 2 Wochen erstmals online gegangen sind mit unseren ersten beiden Folgen oder mit der ersten regulären Folge, sind wir jetzt wieder zurück. Wir sind kein One-Hit-Wonder, wenn man uns schon so benennen kann, mit nach unseren 10 Hörer, die uns
Aber
zuhören.
diese ganzen One-Hit-Folge haben mehr Geld gemacht als wir wahrscheinlich in unserer ganzen Karriere.
Naja, und aber nein, wir begrüßen euch heute zur zweiten Folge der Filmfellas.
Drei
Drei
Jahrzehnte.
Jahrzehnte vor der Glatze.
Ganz genau sieht's aus.
Und die Filmfellas, das sind wir, das ist mein Kumpel, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, mein Kumpel Dennis. Hi.
Seid gegrüßt, seid gegrüßt.
Und das bin ich, Ben. Hi.
Mein guter alter Freund Ben, ich grüße dich aus Braunschweig.
Heute habe ich es dir überlassen, deinen Spruch zu sagen.
Dankeschön. Aus dem Herzen von Braunschweig, vom Steinweg, vom Westflügel meiner Wohnung. Seid gegrüßt, liebe Zuhörer. Ich
Die
freue
letzte Folge
mich.
hast du auch schon aus dem Westflügel aufgenommen. Du variierst nicht.
Ich variiere nicht, aber ich würde gerne variieren. Ich würde gerne mehrere Flügel in meiner Wohnung haben. Vielleicht kommt das irgendwann.
Bis dann kannst du noch ein paar Filme gucken, aber bis dann kannst du mir auch sagen, was du denn zuletzt geguckt hast.
Benjamin, ich hatte viel Zeit.
Das klingt gut.
Ich hatte ja sonst gar nichts immer geguckt und diesmal habe ich ziemlich viel geguckt. Ich habe auf meiner Liste, lass mich mal nachlesen, 4 Filme. Und
Wow.
ich habe noch nicht mal alle aufgeschrieben. Und zwar ist es aus aktuellem Anlass Dune, der 80er Jahre Dune von David Lynch. Kurz, ja, wir wollen ja immer dann die Leuten kurz reinbringen, um was es da geht, um Dune.
Ich weiß ja nicht, willst du jetzt über alle 4 Filme reden?
Nein, nein,
Ansonsten
nein,
sag
nein,
doch
nein, nein,
ganz
nein, nein,
kurz nur,
nein.
welche 4 Filme, dann können wir vielleicht über ein, zwei noch reden.
Ja, die haben mir aber alle so gut gefallen, weil ich will ja mehr über die quatschen.
Ist
Du
deine
musst
Entscheidung.
es zulassen jetzt hier, du Penner, du Alter, ey. Ja, gebe ich dir Mühe, guck Filme und dann sowas. Also, meine lieben
Nee, ich bin
Zuhörer.
gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Hau
Also,
raus.
meine lieben Zuhörer. Ja, dann halt doch die Klappe, ey. Ich habe Dune geguckt aus den 80ern Jahre. Die Filmbeschreibung, die lasse ich jetzt hier mal ein bisschen außen vor, weil die sehr komplex ist.
Ich sag's mal so, also wenn alles normal läuft, kriegt ihr in der nächsten Folge eh noch mal eine Filmbeschreibung zu Dune, dann nur vielleicht von einem anderen.
Ganz genau. An dieser Stelle zuckt euer Handy bitte und folgt uns auf Instagram. Dort sind wir nämlich auch vertreten, und zwar wunderschön, finde ich, die Filmfellas. Also an dieser Stelle folgt uns bitte auf Instagram. Filmfellas zum Mitschreiben nochmal. Dann habe ich, also so viel zum Thema Dune, dann habe ich die Schumacher-Doku gesehen auf
Ach, die hast
Netflix.
du dir angeguckt?
Hast du die geguckt auch,
Nee, aber
zufälligerweise?
ich habe auch gehört, dass die nicht so gut sein soll, tatsächlich habe ich gehört. Also ich bin da aber. Also ich bin ja
Was?
ein großer, großer Fan von der Senna-Doku tatsächlich, die vor, weiß nicht, vor 10 Jahren oder so, wann die kam, die fand ich ja überragend gut. Und ich habe jetzt leider von der Schumacher-Doku nicht so viel Gutes gehört tatsächlich.
Von wem hast du denn den Stoss gehört? Also mal wirklich, also ich fand die gut.
Okay.
Also die Leute, also dazu zähle ich dazu, die jetzt kein Formel 1 mehr gucken, aber in den 90ern oder Anfang 2000er Formel 1 geguckt haben. Also ich finde die gut. Also Schumacher-Doku, es geht natürlich um Michael Schumacher. Es ist eine Doku, die, wie ich ja schon eben gerade schon gesagt habe, gut gemacht ist. Sie ist nicht überladen, sie doppelt sich nicht ständig, wie ich es gerade mache. Und größtenteils beschreibt sie halt seine Karriere und die anderen Fahrer auch, die da zu Wort kommen, auch unter anderem in den 90ern und Anfang 2000er Jahre. Und ich fand die gut gemacht.
Genau, das. Schön, erzähl weiter. Ich wollte dir
Ja,
nichts
und am
vorschreiben.
Ende, und ja, und natürlich dann am Ende dann ja auch dann um den tragischen Unfall, den er da in der Schweiz hatte.
Genau, weil
Also,
das.
ja, erzähl, sag.
Das ist nämlich, was ich gehört habe, dass also seine Jahre bei Mercedes, die werden eigentlich überhaupt nicht erwähnt und auch der
Das stimmt.
Unfall und alles, das ist irgendwie so, das ist, nimmt relativ wenig Platz ein auf jeden Fall, ne? Der Großteil ist so seine Zeit bei Ferrari, so wie ich das gehört habe, ist das richtig?
Das ist korrekt. Und auch um die Zeiten
Okay.
bei Benetton und sowas. Und das finde ich ja gerade gut. Das ist ja jetzt gerade das Gute. Nicht nur hier Clickbaits, Schumacher, oh, was ist jetzt mit ihm? Kriegen wir neue Infos, bla bla bla. Nein, es geht um die Karriere Schumacher und was für, unter anderem, was für eine Scheiße er da abgezogen hat. Und dann ist natürlich interessant, Jacques Villeneuve kam zur Rede, Damon Hill, du kennst ihn, kam David Coulthard, du weißt ja noch, der eine Unfall da.
In Spa, Francorchamps, wo er ihm da, wo er vor ihm gebremst hat, wie er es selber gesagt
Der hat
hat.
nicht gebremst. Ich bin der Hauptung, der hatte nicht gebremst und das war ganz allein Schumachers Fehler. Genauso wie gegen Damon Hill und bei Villeneuve, wo es ganz klar ein Unfall
Das
war.
habe ich schon
Aber Damon.
gehört über dieses Villeneuve-Ding, da wollte er bis zum Schluss nicht einsehen, dass er da Schuld hat, ne?
Siehst du? Und da guckt die Doku. Das ist dann
Okay.
wieder interessant. Also, okay, gerade neue Erkenntnisse gibt es vielleicht nicht, aber genau um solche Diskussionen geht es dann.
Okay, weil das hatte ich tatsächlich gehört, dass er bei dieser, also das ist tatsächlich auch noch so, wann war das, 97, 98, da war ich auch noch recht jung, da habe ich das aber verfolgt.
Das habe ich live gesehen.
Ich auch, ich habe das Rennen geguckt damals.
Ja, total geil, ey. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut auf diese Doku. Das hat mir echt Spaß gemacht.
Okay,
Naja.
aber erzähl weiter, was hast du noch geguckt? Jetzt bin ich gespannt. Jetzt geht schon gut los hier.
Ja, diejenigen, die dann unser Instagram-Konto ja verfolgen, jetzt schon, haben ja gesehen, dass ich war in dem Film Der Rausch.
Da bin ich echt neidisch, den möchte ich gerne sehen.
Ja, also okay, dann kurze Einleitung zu dem Rausch. Ist ein dänischer Film. Vier Lehrer, die in der Midlife-Crisis stehen. Ja, Midlife-Crisis, im Job läuft es gerade nicht so super gut, privat unter anderem, bei dem einen oder anderen auch nicht so gut. Treffen sich zum 40. Geburtstag von dem einen Kollegen im Restaurant. Fangen da an zu trinken und dann gibt ja der eine diese These aus von einem norwegischen Wissenschaftler, dass die Menschheit angeblich 0,5 Promille zu wenig Blutalkohol ständig haben. Und dann sagen die sich, okay, lass uns das ausprobieren. Jeden Tag 0,5% Promille Alkohol in sich geben, nur bis 20 Uhr trinken und dann den Alltag damit meistern. Was am Anfang auch sehr gut klappt. Und dann natürlich muss es ja auch irgendwie dann. Übertreiben die Jungs natürlich. Ist eine Gesellschaftssatire, wie ich so ein bisschen mitgehört habe oder mich schlau gelesen habe, ist es wohl in Dänemark wirklich eine große Trinkkasse, also ein Trinkproblem. Jetzt heißt es ja, der Film heißt ja bei uns Rausch, in Dänemark heißt er übersetzt Druck, also von Druckbetankung. Druckbetankung, ja genau. Mein Fazit, guter Film, hat mir Spaß gemacht, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Du kannst dich noch an die 00er-Folge erinnern, als ich von dem Film erzählt habe?
Ja.
Da habe ich mich doch gefragt, von wegen, warum, der Film ist ja da an dem Zeitpunkt ja, lief er ja schon in Kinos, warum bekommt man davon nichts mit? Wieso rennen die Leute da nicht ins Kino? Ne? Da hatten ja die Kinos ja schon
Ja.
offen. Kann ich mittlerweile so ein bisschen verstehen.
Okay. Ich bin, wie gesagt, ich bin trotzdem noch mega gespannt und ich werde ihn mir auf jeden Fall auch noch angucken.
Guck ihn dir an. Ist ja nur mein persönliches Fazit, dass ich ein bisschen am Ende hinaus enttäuscht war. Schumacher-Doku kann ich auch ans Herz legen. Dune 80er Jahre ist. Naja, David Lynch hasst den Film auch und der Film ist speziell.
Ja, ich weiß. Ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht über den alten Dune.
Aber wie du schon sagst, über den Film,
Reden wir noch.
wir gehen am Donnerstag rein. Am Donnerstag. Ich freue mich. Dann habe ich noch einen vierten Film gesehen. Und da habe ich eine spezielle Frage an dich, was nicht mit unserem Verhör zu tun hat.
Okay.
Und zwar hatte ich irgendwie Langeweile. Ich war nicht verkatert, aber ich hatte Langeweile und ich wollte einen stumpfsinnigen Film gucken. Und ich habe mich für den Spiel ohne Regeln entschieden.
Warte, 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 das ist der
Ja, komm.
mit Adam Sandler im Gefängnis, ne?
Ganz genau. Also, Spiel ohne Regeln. Adam Sandler, Ex-Football-Quarterback. Spielt nicht mehr Football, weil er angeblich ein Spiel manipuliert hat. Ob er es wirklich getan hat oder nicht, kommt im Laufe des Films auch raus. So viel zu dem. Achso, der Film ist von 2005, so viel zum Thema noch. Jedenfalls in einer Partynacht klaut er das Auto von seiner Freundin, beziehungsweise Ex-Freundin, deswegen zeigt sie noch bei der Polizei an. Er wird dann in der Nacht auch verhaftet, volltrunken. Die Polizisten finden ihn am Anfang noch ganz gut, weil er Quarterback-Star ist. Aber wie besoffen er ist, pöbelt er rum, baut absichtlich nochmal einen Autounfall und wird natürlich dann festgenommen und landet dann im Gefängnis. Im Gefängnis angekommen, spielt in Texas. Warum auch immer hat dieses Gefängnis eine Gefängniswärter-Football-Mannschaft. Und der Direktor meinte auch, in Texas sind zwei Sachen wichtig. Das ist Gott oder die Kirche und Football. Und er soll halt dort das Gefängnisteam coachen oder Tipps geben halt, ne? Will er am Anfang nicht machen, weil der andere Gefängnischef-Wärter da sagt, mach's nicht, wird von ihm noch verprügelt. Am Anfang sagt er nein, hin und her, am Endeffekt macht er es ja doch. Und zwar unter der Prämisse, dass er selber ein Team macht von den Gefängnisinsassen, also von den Knackis, ne? Und die sollen dann ein Trainingsspiel gegen die Wärter halt machen. Und am Anfang gibt es auch Startschwierigkeiten, aber natürlich kriegt er dann am Ende das Team zusammen. Und weißt du auch, wie das Team heißt, Benny?
Nee, das weiß ich nicht mehr.
Mean Machine.
Ja, doch stimmt, natürlich, so heißt auch der Originalfilm, glaube ich, wenn ich mich nicht total irre. Es gibt auch schon einen Originalfilm mit Burt Reynolds, irgendwie aus ganz früher, und der hieß, glaube ich, auch Mean Machine. Ich glaube, der Film heißt auch Mean Machine, also im Original.
Jetzt wird es interessant, da wollte ich auch jetzt noch hinzukommen, weil ich habe ihn damals, 2005 kam er raus, ich mitten in der Ausbildung gewesen, wir haben ihn in der Ausbildung geguckt und ein anderer Arbeitskollege, der sich mit Filmen auskannte, damals schon sehr gut, er hat über den Film so abgehatet und hat gesagt, das ist doch nur ein Remake, das ist doch nur ein Remake, das ist ein Remake von einem englischen Film. Und zwar ein englischer Film von 98 oder 99 und der hieß...
Ach so, dieser Fußballfilm dann noch, ne?
Mean Machines mit Winnie Jones.
Der eine und Jason Statham.
Der stimmt, ja genau.
Der spielt da auch mit, ja.
Ja genau, der komplett brutale Typ. Winnie Jones, Ex-Fußball... Spieler,
ja, sagen Treter.
Ja,
Treter.
Treter, okay. Fußballstar wollte ich jetzt nicht sagen, Fußballtreter. Und als ich ihn damals geguckt habe, habe ich ihn natürlich geglaubt, aber ich fand es immer komisch, dass Burt Reynolds mitgespielt hat.
Also aber war der in dem Englischen? Weil ich glaube nicht, es gibt auch noch so einen amerikanischen zum ersten Film von ganz früher.
The Longest Yard.
Genau, so heißt der dann.
The Longest Yard. Und am Anfang, deswegen, als ich den Film geguckt habe, kommt da noch mal eingeblendet, The Longest Yard. Und ich so, komisch. Und als ich, wie gesagt, damals geguckt habe, 2005, warum spielt er Burt Reynolds mit? Also übrigens für die jüngeren Zuhörer unter uns, Burt Reynolds, nicht Ryan Reynolds, nicht der Green Lantern-Typ oder Deadpool-Typ, sondern Burt Reynolds auf dem Highway ist die
Googelt
Hölle los.
Mal Burt Reynolds und Kamin, das sagt alles.
Das kenne ich nicht, was ist das denn?
Kennst du das Bild nicht, dieses berühmte Bild, wo er auf dem Fell vor dem Kamin liegt?
Ach,
mit
das?
Seinem haarigen Oberkörper?
Was
das ist ein überragendes Bild.
Was Javonne Elber noch so ein bisschen und Dennis Rodman.
Genau.
Wo er nur mit, also Dennis Rodman mit einem Basketball und Javonne Elber mit einem Fußball nur noch das Nötigste verdeckt hat. Ja. Ja, genau. Und da kam mir das schon so ein bisschen spanisch vor und The Longest Yard aus den 70ern ist halt wirklich das Original und da geht es auch wirklich original um Football. Also haben die Amerikaner es nicht von den Engländern geklaut, sondern einfach nur eine Verfilmung.
Ja, die haben sich einfach alle voneinander wieder befruchtet und die wollten diesen Film nochmal neu machen.
Und der Film
ist... Ich weiß, dass ich deinen Film gar nicht so schlecht fand. Ja, gucken.
Du findest einen Adam Sandler-Film gut?
Ich finde ein paar Adam Sandler-Filme gut. Ich mag Adam Sandler gerne.
Was? Ich dachte, ich kann mich jetzt hier so ein paar Schläge von dir...
Nein, ich mag seine dramatischen Filme mag ich eher alle. Also so Rain Over Me oder Punch Drunk Love oder so. Oder auch Uncut Gems dann ja halt, Schwarze Diamant.
Die kenne ich.
Aber
außer Schwarzer Diamant kenne ich alle nicht. Ich kenne nur Happy Gilmore und so.
Aber ich ist auch viele so hier, wie heißt der da? Der heißt auch sogar Wedding Singer oder so, wo er da auf den Hochzeiten immer den Sänger spielt. Am Ende mit Billy Idol im Flugzeug, den finde ich super.
Ich habe nur die Hälfte gesehen, wo Doug Cavanaugh heiratet.
Ja, wie heißt denn der nochmal? Chuck and Larry, ne?
Ja, genau.
Den mochte ich aber nicht, den fand ich nicht gut.
Ja, der
Tor. Aber tatsächlich, Happy Gilmore mag ich auch sehr gerne.
Happy Gilmore ist der Golfspieler-Typ, ne?
Genau.
Gibt es auch einen Film, wo er Eishockey spielt? Nee, ne?
Nee, das ist Happy Gilmore. Er ist ja eigentlich Eishockeyspieler, aber er wird da, weil er nicht Schlittschuh laufen kann, schmeißen sie ihn raus. Er kann halt nur hart schießen. Und dann versucht er es halt beim Golf.
Mann, ich muss mal die Filme echt nüchtern angucken und nicht. Wie hieß denn der Film, wo er die Schule nachmachen muss?
Billy Madison.
Der ist auch gut.
Und
Billy Madison? Ja, genau. Billy Madison heißt. Billy Madison ist das Bitch.
Nee, Happy Madison. Happy also ist dann die Zusammenführung aus Happy Gilmore und Billy Madison.
Ist auf jeden Fall die bessere Version von Richie Rich. Werde ich ja nur mal gesagt haben. Das ist ein Kackfilm, ey. Also jetzt, ich muss noch einen Schluck Bier nehmen. Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. 2005, da war ja so eine gewisse Zeit von Musik, ne?
Ja, kann sein. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du anspielst.
Wer spielt bei Spiel ohne Regeln noch mit, weiß es? Du weißt, dass da Nelly mitspielt?
Oh ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich.
Und da haben ja so ein paar Rapper mitgespielt. Und da bin ich auf ein Lied gekommen. Und ich habe das
Okay.
Lied sogar beim Soundtrack gegoogelt, das übrigens auch in Sachen Soundtracks. Es gibt ja einen Soundtrack Ost und da gibt es ja noch einen Soundtrack immer, wo dann vernünftige Lieder gespielt wird. Ist das auch bekannt eigentlich? Das habe ich jetzt
Ja, aber es
letztens.
ist doch irgendwie, das ist doch alles, also Ost ist doch eigentlich immer nur die Zusammenführung von allem, was im Film für so vorkommt. Also egal, ob es jetzt Score ist oder die Lieder drin vorkommen, das ist dann alles aber auf dem Ost, auf dem Official Soundtrack drauf. Und dann gibt es halt einfach generell so Score, also die dafür komponierten Stücke und dann halt so lizenzierte Stücke, die dann immer darin laufen.
Also, ich habe mir auf einer Autofahrt, weil ich dieses eine Lied gesucht habe, das Ost mir reingezogen. Da lief kein einziges Hip-Hop-Lied. Obwohl sehr viel Hip-Hop lief, also Hip-Hop lief während dieses Films. Und dann gab es ein anderes Album mit The Longest Yard oder Spiel ohne Regeln, wie man das nennen möchte, wie auch immer. Da kamen die ganzen Hip-Hop-Lieder, weil ja auch da mehrere
Okay.
Hip-Hop-Künstler da mitspielen. Unter anderem
Okay.
irgendwie, glaube ich, auch welche von D12.
Okay, ja, wie sah das jetzt? Dazu gut, erinnere ich mich dann noch nicht mehr an den Film.
Naja, aber du kennst dich, aber in den Zeit, also
Ja, klar.
wollen wir uns
Ich
jetzt,
weiß.
also kennen wir es jetzt in Sachen Soundtracks aus oder nicht?
Ein bisschen. Vielleicht nicht komplett.
Vielleicht müssen wir uns dann noch mal ein bisschen schlauer machen. Vielleicht haben wir noch mal eine
Ja.
Podcast-Folge mit Sachen Filmmusik.
Oh, das wäre interessant.
Das wäre eine Idee. Du, 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 du. Ich habe ein Lied. Ich habe meinen Moby Dick. Und
Dein
ich
Moby Dick?
Habe meinen Moby Dick. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Leute jetzt auch am Wochenende getroffen und ich habe dieses Moby Dick den vorgenuschelt, sag ich mal.
Den weißen Wal, den du nie fängst.
Und sie kannten auch diesen Moby Dick, aber sie konnten mir nicht sagen, wie dieses Lied heißt.
Okay.
Und ich versuche jetzt, dir das jetzt auch vorzusingen, Schrägstrich nuscheln.
Okay, ich bin gespannt.
Ein Part ist wichtig. Ich weiß nicht, ob es Ride, also R-I-D, Ride Along oder Drive oder Fly. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Es sind zwei Künstler, bin ich der Meinung. Und du brauchst jetzt ein bisschen Fantasie.
Okay, ich bin gespannt.
Und ich brauche einen Schluck Bier. Baby, we're gonna ride away. Ride away. Baby, gonna ride away. Far away, ey, na 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 na
Ich
na
kann dir leider
na.
nicht helfen.
Oh, ernsthaft nicht?
Nee, aber falls ihr da draußen das jetzt gehört habt und ganz ihr jetzt euer Radio anschreit, das ist doch das, das ist doch das, dann schreibt es doch bitte an. Bei Instagram. DMt uns an, dann wissen wir es auch.
Ich bin bereit, auch mich irgendwie gütig mit einem Fanpaket irgendwie zu revanchieren, meine Dankbarkeit. Na 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 na
Das
na
sagt
na
mir leider
na na
nichts.
na 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 na. Und dann kommt so ein Rap-Part. Ich bin der Meinung, dass es ein Rap-Part ist. Ich dachte, du kennst das. Ich habe mich schon seit 2 Tagen gefreut, dir das jetzt hier vorzutrellern. Also mit Nervosität, klar, aber ja. Und deswegen habe ich mir den kompletten Soundtrack von The Longest Yard zweimal reingezogen. Gott sei Dank konnte ich ein bisschen skippen. Nichts? Gar nichts? Nein?
Nee, sorry.
Na gut. Jetzt bin ich ein bisschen außer Atem.
Dann kann ich ja mal übernehmen, das Reden. Oder willst du noch was sagen?
Ich möchte natürlich fragen, was du als letztes gesehen hast.
Das wollte ich nämlich jetzt eh ins Spiel bringen. Und da kann ich mich tatsächlich ein bisschen kurz halten, weil ich würde jetzt erstmal auf einen Film eingehen. Und zwar geht es um Malice, eine Intrige. Sagt dir da was? Ich gehe davon aus, dass er dir nichts sagt.
Gerade nicht, nein.
Und ich gehe auch davon aus, dass die wenigsten, die hier zuhören, denen das was sagt, dann nur ganz kurz, es ist ein, also den Film, den hatte ich irgendwie noch auf der Festplatte meines Receivers, den hatte ich irgendwann im Nachtprogramm mal aufgenommen. Den hatte ich mir jetzt mal angesehen. Das ist ein Film von 1993 mit Alec Baldwin, Bill Pullman und Nicole Kidman. Also ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob der damals im Kino lief, weil der hat manchmal schon so ein bisschen Fernsehfilmoptik, tatsächlich. Ist so ein, ich würde sagen, so ein oldschooliger Thriller. Hier ein Twist, da ein Twist. So, nichts Überragendes, aber kann man sich schon mal angucken. Es geht irgendwie darum, dass Alec Baldwin ist ein überragender Chirurg und Bill Pullman ist mit Nicole Kidman verheiratet und die beiden Männer kennen sich halt irgendwie von der Schule. Und dann zieht der Chirurg auf jeden Fall bei denen irgendwie in die Wohnung drüber ein und Nicole Kidman leidet an irgendwie einer Krankheit und ihr passiert dann auch.
Das aber das. Ja, erzähl es mal weiter.
Okay, und ihr passiert dann auch so ein bisschen was und irgendwie ist dann auch gerade so ein Mördern oder nee, so ein Vergewaltiger oder so unterwegs, der dann sich auch schon an ein paar Schülerinnen von Bill Pullman so vergangen hat und so. Und das ist so, und dann kommt hier ein Twist und da ein Twist und da ein Twist. Ist so ein bisschen so in die Richtung Sea of Love oder Zwielicht, so halt so wie Anfang 90er so Thrillers aufgezogen worden, so ein bisschen. Wie gesagt, kann man sich ruhig mal angucken. Ich glaube, 1993 hat er sicherlich gut gezündet für einige. Ich glaube, heutzutage denkst du dir, ja, habe ich schon 10-mal gesehen, ist jetzt auch nicht so geil. Aber ich bin der Meinung, kann man sich gut angucken.
Ich finde solche Filme ab und zu richtig, ich sag mal, gemütlich. Also, ich meine, guck mal, Filmfell ist drei Jahrzehnte vor der Glotze, 90er Jahre, Thriller. Weißt du noch, kennst du diesen Film, The Fifth Floor?
Oh, das Witzige ist, das ist so ein Film, da hat man irgendwie gefühlt 10.000 Mal das Cover in der Videothek gesehen, aber ich glaube, ich habe den nie gesehen.
Haben wir den nicht mit unserem dritten Freunden gesehen?
Ich
Mit diesem
weiß es.
Apartment da?
Ich meine, ich sag mal so, ich halte es nicht für unmöglich. Wir haben damals so viele Filme ausgeliehen und so ein, ich glaube, das ist so ein Film, der würde da voll reinfallen, so.
Ja, das war doch der Film. Sie zieht in eine junge Frau zieht in ein New Yorker, natürlich New Yorker Apartment ein. Und unter ihr ist ein komischer Mieter und in ihrer Wohnung passieren komische Sachen. So war das doch.
Jetzt, wo du das sagst, kenne ich das vielleicht doch.
Ne? So ein bisschen das Leben der anderen, bloß statt Stasi ist er ein Psychopath, sag ich mal. So kann man es auch nennen.
Also wie gesagt, Melis, eine Intrige heißt der. Das, also auf Deutsch heißt der Melis eine Intrige. Ich schätze mal, original heißt er nur Melis. Ich weiß jetzt aber nicht genau. Aber wie gesagt, also junge Nicole Kidman, junger Bill Pullman, junger Alec Baldwin. Und ja, den kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und dann habe ich ja noch gesehen, und da kommen wir jetzt
Ich
nämlich.
kann auch nicht mal, Entschuldigung, ich kann auch nicht mal abstreiten, ob ich den Film, vielleicht habe ich den auch sogar mal gesehen.
Ja, das sind so Filme, ich glaube, das sind so Filme, wenn man so damals so immer mal durch den Fernseher gesetzt hat, dann kann ich mir vorstellen, dass der auch irgendwo lief. Ich glaube, heutzutage nicht mehr so viel, aber früher
Und weißt du was?
wahrscheinlich.
Aber die Filme haben auch ihre Aufgabe erledigt.
Genau.
Es gab damals keine Serien mit einer großartigen Storyhandlung oder 45 Minuten Folgen, sondern man hat damals nur Filme geguckt. Und der Film hatte Spannungsbogen, der hatte damals schon Stars gehabt. Und nach 1,5 Stunden war der Film zu Ende und man ist schlafen gegangen.
Genau, so war das damals. Das ist wirklich so.
Grundsolider
Absolut,
Film.
genau.
Hast du noch was geschaut?
Ja, und da spanne ich jetzt mal den Bogen zu unserer letzten Folge. Wir hatten da ja angekündigt, dass der Verlierer des Quizzes sich einen Film angucken muss, den der andere aussucht. Und ich habe verloren. Ganz offen und ehrlich. Ich war dumm.
Am Ende hinaus hast du gewonnen, mein Freund, weil ich dir einen super Film vorgestellt habe.
Und darüber sprechen wir jetzt.
Am Ende hinaus hast du gewonnen.
Wir reden nämlich über Ghost in the Shell, das Real-Life-Remake von 2017 mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle und außerdem noch Pilou Asbeck, dem man später vielleicht auch noch aus Game of Thrones kannte und noch so ein, zwei andere Schauspieler, die da auch drin vorkommen. Und so, dann tatsächlich interessante Sache. Ich saß selten, weil ich ja wusste, dass wir in diesem Podcast über den reden. Normalerweise mache ich mir ja keine Notizen, wenn ich einen Film gucke. Habe ich bei dieses Mal tatsächlich gemacht. Ich habe mir so ein, zwei Sachen aufgeschrieben zu dem Film, während ich ihn geguckt habe.
Okay, ich habe damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, keine Notizen gemacht. So viel jetzt schon zu meiner Verteidigung.
Nein,
Aber ich höre
so
auf meine.
tiefgehend sind die Notizen auch nicht.
Okay.
Also, also natürlich, wie ich es gerade schon erwähnt habe, das ist halt ein Remake von dem Anime-Film von 1995, wobei, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, da gibt es bestimmt auch irgendwie einen Manga oder so, den es vorher gab, auf dem die dann so gesehen beide basieren. Da bin ich ein bisschen konträr zu dir, weil ich weiß, du magst das Remake ganz gerne.
Ja. Das stimmt.
Und bei mir ist halt so, bei mir ist dieser Anime, dass ich den gesehen habe, der ist schon wirklich lange her, ich erinnere mich auch gar nicht mehr so gesehen, so genau drin. Aber trotzdem ist mir sofort aufgefallen, dass die ja irgendwie ein paar Szenen komplett eins zu eins nachgedreht haben. Die sehen ja wirklich genau so aus.
Und das ist doch das ist doch was Positives.
halb.
Alter, Benny, wie kannst du da du willst mir noch sagen, okay, du findest das Original gut, du findest das Manga
Na, ich finde
gut.
das Original gut, aber auch nicht mehr als gut tatsächlich. Ich bin gar nicht so ein Riesenfan davon.
Okay.
Lass mich kurz so weiterlesen. Mich hat es ein bisschen so gestört tatsächlich, dass selbst die Leute an sich, also die Figuren, dass die selbst so krass cartoonig aussahen, also dass die wirklich so eins zu eins darauf gemacht wurden, wie die im Anime. Und ich fand, dass diese Effekte, das sah alles so fake aus. Ich weiß, ich verstehe schon, das sollte die Ästhetik des Films sein, aber dann gefällt mir die Ästhetik nicht.
Okay, also zumindest kommst du nicht mit diesem Thema Whitewashing an und das, solche Geschichten.
Ja, das haben andere diskutiert, das muss ich jetzt hier nicht auch noch diskutieren.
Nee, das machen wir hier nicht.
Ich muss aber sagen, die Story ist halt, die ist im Original gut, die ist auch hier gut, die kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist jetzt, also der Film ist auch keine Katastrophe oder so, so weit würde ich auf keinen Fall gehen, den kann man sich angucken. Mich hat, wie gesagt, der Look ein bisschen gestört.
Okay. Ich dachte schon, du sagst von wegen, die Story ist dämlich oder sowas. Also ich finde, die Story ist...
Nee, die ist okay. Ja,
sie unterscheidet sich ein bisschen vom Anime, aber
ja, im Grunde aber nee, das ist absolut, absolut hinnehmbar. Und ich fand die Story, das war auch wirklich nicht das Problem. Wie gesagt, mich hat der Stil ein bisschen gestört. Und, und eine Sache, die ich irgendwie ganz strange fand, ich meine, ich finde es ja cool, du hast ja gerade schon Whitewashing erwähnt, ja, blablabla, darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Trotzdem haben die ja Takeshi Kitano in den Film reingeholt und der redet dann plötzlich immer Japanisch, egal ob jetzt in der deutschen oder englischen Version, alle reden dann Deutsch oder Englisch und er redet Japanisch. Und die verstehen ihn trotzdem alle und er versteht alle. Ich meine, ich finde es irgendwie witzig, wahrscheinlich haben die da alle irgendwie einen Übersetzer eingebaut oder sowas. Aber das fand ich irgendwie voll strange, dass sie das auch irgendwie nie angesprochen haben oder so, dass es einfach so hingenommen wurde. Wahrscheinlich einfach nur, damit sie die Takeshi Kitano so als großen japanischen Star irgendwie reinbringen können.
Erstens das und hast du es nicht bei mehreren solchen Filmen, dass welche dann japanisch reden und die dann auf Englisch oder Deutsch, sag ich mal, antworten?
Ja, wahrscheinlich ja, aber das fand ich trotzdem ein bisschen merkwürdig, ja.
Aber seine Rolle ist cool, Mann.
Ja.
Seine Rolle ist echt.
Ich muss aber auch sagen, die Rolle hier von Pilo Asbeck, ihr Partner, also den haben sie ja wirklich so krass nach dem Anime gestylt, wie er aussieht und diese Augen, die er dann später bekommt.
Ja, aber das ist doch gerade gut. Diese Ästhetik, dieses, wo die in dieser Stadt da sind, ich nenne sie mal jetzt mal New City, oder?
Ich weiß gerade nicht, wie die Stadt dann da heißt, das habe ich wieder vergessen.
Ja, ich bin jetzt ja gerade bei Cyberpunk.
Ich muss aber sagen, tatsächlich so, als die Cyberpunk-Stadt, die war schon okay. Also ich mochte, wie gesagt, das war mir teilweise ein bisschen zu bunt, zu cartoonig, aber generell so die Art des Cyberpunks, die fand ich schon gut.
Also ich fand gerade das Setting von diesem Film so Hammer. Dieses ganz klare, aufgelöste, dann die Stadt, wie die aufgebaut war. Und ich war ja damals mit einem guten Freund da im Kino. Und ich glaube, es war Winter oder Herbst oder sowas. Jedenfalls waren wir ziemlich spät im Kino. Und als wir rausgegangen sind, war die Stadt menschenleer. Es war verregnet. Und das Kino ist halt komplett in der Innenstadt. Und haben sich halt auch alle Werbetafeln haben noch geleuchtet, die da halt so da rumleuchten. Und die haben sich halt auf dem Asphalt auch nochmal gespiegelt. Dadurch, dass diese nasse war. Und wir natürlich wieder geflasht. Und doch, das hat mich so mitgenommen. Ich hatte so einen schönen Spaziergang noch nach Hause, wo ich noch in dieser Welt sozusagen gefangen war. Also drin war. Gefangen kann man ja nicht sagen, sondern drin war. Und ich fand es gut. Und ich fand auch dieses Comic-lastige gut, weil es ist halt ein Anime-Verfilmung. Es ist halt ein Comic.
Ja, aber das wäre doch dann cooler gewesen, wenn du so gesehen das Ganze aus dem Anime rausgeholt hast und ein richtig roughes Setting oder so reingepackt hättest. Wäre auch cool gewesen.
Dann guck Blade Runner, Alter.
Blade Runner ist aber auch sehr... Okay, das ist aber rougher, ja, das reicht. Blade Runner hier 2048?
Kannst du sagen, was du willst? Der ist geil. Du weißt, dass ich beide Teile noch nicht gesehen habe.
Das ist so traurig, wobei ich ja sagen muss, ich bin gar nicht so ein großer Fan vom ersten, also vom Originalen, aber die zweiten Teil von Denis Villeneuve, ne, also den liebe ich so sehr.
Ja, muss ich noch in beiden reinkommen. Die laufen an mir vorbei.
Aber ich habe gerade gesehen, du hast da schon wieder angesetzt, um einen Schluck zu nehmen. Was ist denn dein Getränk der Folge?
Das Getränk der Folge ist mein Geburtstagsbier. Nicht das Geburtstagsbier, was ihr in der Instagram-Story gesehen habt. Das kommt später oder wird irgendwann anderweitig vernichtet. Sondern es ist ein Harzer Bier. Altenauer Harzer Urstoff. Echt einzigartig. Ja, genau. Ich habe hier zwei, beide von Altenauer. Das eine ist Harzer Urstoff, das trinke ich gerade. Und das nächste wird das Harzer Hüttenbier sein. Und das muss ich jetzt heute Abend trinken, weil ich hatte mehrere davon. Aber mein Schwiegervater, der ab und zu hier mal zu Besuch ist, klaut mir mal ab und zu hier ein Bier. Deswegen musste ich gerade heute die letzten Biere irgendwie noch safen. Ich hatte 6 von denen, das sind die letzten beiden, die ich jetzt noch hier habe. Und es schmeckt, wie es klingt.
Ich bin heute ganz unalkoholisch tatsächlich unterwegs. weil ich etwas im Hals spüre und wie ihr vielleicht vorhin schon gehört habt, planen wir in 2 Tagen in Dune zu gehen und ich möchte da fit sein, deswegen verzichte ich heute auf Alkohol und trinke einen ganz schönen Kamillentee.
Oi. Gut, dann trinke ich für dich heute mit.
Dann mach das. Damit kann ich sehr gut leben.
Du trinkst nachher das Harzer Hüttenbier. Nein, also es schmeckt.
Das glaube ich dir sofort. Und ich würde gerne mit dir ein bisschen trinken. Machen wir bei der nächsten Folge wieder. Oder wenn wir in Dune gehen. So, und dann wollen wir nämlich eigentlich zum heutigen Thema kommen. Wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem Okay, ich mache weiter.
Ich hoffe.
Mit dem wohl populärsten Filmproduzenten der Welt, nämlich den USA. Und wir kennen es alle, sind wir mal ehrlich. Die stellen sich in den Filmen, vor allen Dingen vielleicht auch früher, gerne mal sehr heroisch dar. Oder, ja, also sagen wir mal so, es gibt natürlich auch negative, es gibt tatsächlich auch Filme, wo sie sich deutlich negativer darstellen, aber es gibt auch viele Filme, die Amerikaner retten die Welt. Und wir haben uns auf jeden Fall also Filme rausgesucht, die sich ein bisschen mit dieser Selbstdarstellung der Amerikaner beschäftigen. Das kann zum Beispiel genau das sein, was ich gerade meinte. So, die Amerikaner retten die Welt. Ich habe mir unter meinen Filmen aber auch noch einen rausgesucht, der ein bisschen einfach generell die amerikanische Geschichte ein bisschen darstellt. Und ich will mal darauf eingehen, wie sich Amerika da darstellt, auf jeden Fall. Aber ich würde gerne in diesem Fall dir das erste Wort geben. Und deswegen darfst du aussuchen, mit welchem Film wir anfangen.
Vielen lieben Dank. Genau, ich glaube, diese ganze Geschichte hat sogar was, kann man auch, wenn man die Filmart betrachtet und dann nebenbei auch das Politische nebenbei betrachtet, merkt man ganz klar, wir sind in den 70ern, 60er, 70ern, wo dieses New Hollywood ganz groß ist. Wir gehen raus, die Filme beginnen heute, die wir heute vorstellen, in den 80ern. Und dort ist auch politisch ein kleiner Umschwung, weil Ronald Reagan kommt an die Macht.
Reagan,
was habe ich gesagt?
Ja, fast richtig.
Was habe ich gesagt?
Reagan.
Vielleicht heißt der Mann so.
Ronald Reagan, okay. Der Schauspieler?
Okay, vielleicht hast du ja recht. Mal wieder. Okay, gut. Und zwar starte ich auch direkt 1986 ein. Und zwar mit Top Gun.
Highway to the Danger Zone.
Wie geht dieses andere Lied die ganze Zeit? Oh, ich habe den Film letztens sogar gesehen.
Von Berlin, meinst du dieses Take My Breath Away?
Da, na, 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 da.
Ja, genau.
Da. Wird ungefähr nur 26 Mal gespielt in diesem Film. In diesem wunderbaren Film, den ich mir wieder reingezogen habe. So, liebe Leute, Top Gun von 1986 von Tony Scott.
Dem Bruder von Ridley?
Nein, du verarschst mich.
Doch, ist er. Der ist, glaube ich, vor ganz kurzer Zeit, also vor 2-3 Jahren, ist der erst verstorben, der Tony Scott.
Der ist 2012, ist er freiwillig aus dem Leben geschieden.
Achso, schon so lange her. Ich dachte echt, das ist gar nicht so lange her. Aber das ist der Bruder von Ridley.
Das wusste ich nicht. Also der Selbstmord ist mir dann bekannt, aber dass er der Bruder von Ridley Scott ist, ist mir nicht bekannt. Oh, okay. Also Tony Scott, wer ist euch... Der Name ist nichts sagt, aber wahrscheinlich die Filme schon. Wenn ich mich irre, betätige den Buzzer, Beverly Hills Cop, Tage des Donners, Staatsfeind Nummer 1, Man Under Fire. Der hat mehrere gemacht. Also,
ja, ich glaube, das müsste alle hinkommen. Ich glaube, das müssten alles Filme von ihm sein. Ja.
Ist heftig. Also Top Gun, ganz kurz zur Story. Jetfighter kann man die so nennen? Ja, ich glaube schon. In der Ausbildung. Maverick, gespielt von Tom Cruise. Ich weiß gar nicht, wie die erste Station da heißt, wie ihre erste Ausbildungsstätte da ist. Ist auch egal. Die machen irgendwo, der Film steigt ein im Pazifik, die machen da ihre Flugübungen. Dort werden sie dann konfrontiert mit sowjetischen Fliegern, machen da so ein paar Scharmützel mit diesem Klassenfeind sozusagen. Und ein Flugkamerad von ihm verliert die Nerven da, sprichwörtlich. Wie hieß er denn nochmal?
Irgendwas mit S. Skinner, irgendwie sowas. Stingray.
Ja, irgendjemand da von ihm, da von seinem Kameraden, verliert die Nerven. Er rettet ihn noch, er geleitet ihn dann praktisch auf den Flugzeugträger da zurück. Dieser Kamerad scheidet dann freiwillig aus, also er stirbt nicht in diesem Fall, sondern kehrt zurück zu seiner Familie. Und dadurch kann Merrick einmal, dadurch, dass die Stelle frei geworden ist und durch seine Heldentat, also sein Fliegerkönnen, was er da bewiesen hat, mit seinem Teamkollegen oder Flugpiloten Goose zur Top Gun der Elite-Flugschule stoßen.
Highway to the Danger Zone. Sorry, ich kann nicht anhalten.
Sing! Du hast gemerkt, heute, ich bin für das Singen offen. Und dort, ja gut, der ganze Film, dort trifft er halt auf die anderen Flugschüler, unter anderem auf Iceman, gespielt von Val Kilmer, den ich persönlich sehr mag. Ich bin ein Val Kilmer-Fan.
Ehrlich? Ich hab diese Kombination Val Kilmer und Fan noch nie in einem Satz gehört.
Nein, den Batman-Teil meine ich jetzt nicht unbedingt, aber ich finde ihn eine coole Socke irgendwie.
Kiss Kiss Bang Bang ist ein geiler Film.
Ich will die Doku auch nochmal sehen von Val. Also Val Kilmer, Val heißt die ja, glaube ich. Na gut, er kommt halt in diese Flugschule, Top Gun. Er ist natürlich da komplett heißblütig. Oh Gott, so eine unfassbare, schlechte Filmstelle. Ja, da gibt es auch natürlich auch diese berühmte Pilotenbar. Und dann trifft er halt eine wunderschöne junge Dame. Sie ist blond. Charlotte, Charlie, Spitznamen. Die haben alle Spitznamen übrigens in diesem Film. Maverick, Goose, Slider, Iceman. Hör mir auf, ey. Und dort macht er halt diese mit seinem Wingman,
Unintended.
also seinem Wingman Goose, eine Gesangseinlage und will halt diese Dame beeindrucken. Und ja, die Dame ist dann vergeben, aber ja, hier, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende kommen die auch wieder zusammen.
Es ist halt Tom Cruise.
Unter anderem halt dieses eine Lied. Benny, willst du nochmal vorträllern?
Na 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 na.
Und dann müsst ihr euch vorstellen, diese tiefbraunen Augen von Tom Cruise. Wer wird da nicht schwach? Ey, ich kotze ab, Alter. Ich habe diesen Film. Ey, die Hausaufgabe für diesen Podcast war echt ein bisschen schwer. Naja, gut. So, Flugschule. Er ist ein bisschen überstürmisch, macht ein paar halsbrecherische Flugmanöver, wird dafür auch öfters verwarnt und hast du nicht gesehen. Und dann geschieht ja dann. Darf man jetzt weitererzählen? Darf man einen Film aus von 1986 weiter spoilern?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Ansichten, aber ich bin jetzt in der Meinung, Spoiler-Alarm, fang an.
Spoiler-Alarm. Durch einen Flugfehler, oder es ist kein Flugfehler von Iceman? Jetzt sind wir wieder bei Coulthard-mäßig, ne? War es der Fehler von Iceman oder war es kein Fehler von Iceman?
Ja, also ich bin der Meinung, das soll dem Zuschauer suggeriert werden. Also das ist ganz klar so gemacht, dass einem gezeigt werden soll, dass Iceman eigentlich einen Fehler macht.
Ich finde nämlich nicht.
Findest du nicht?
Nein, weil Maverick und Iceman danach nicht streiten. Die sind eigentlich sogar fast cool miteinander. Und Maverick ist nicht sauer auf Iceman. Ich habe den Film gesehen.
Okay.
Leider. Na, jedenfalls stirbt sein Wingman Goose bei diesem Flugmanöver, weil die müssen halt den Schleudersitz aktivieren und diese Cockpit-Geschichte da, was weiß ich bin kein Flugzeugmechaniker.
Ich glaube, also dieses Verdeck geht halt nicht richtig auf und er wird dann gegen dieses Verdeck.
Genau, er klackt dann nicht und stirbt dann halt und er wird dann ganz sanft und macht da keine richtigen Flugmanöver mehr, ist nicht mehr der Maverick, der er mal ist. Aber am Ende des Films, wo es nochmal richtig entscheidend wird, wo die bösen Sowjets nochmal angreifen und es ganz heiß wird, ist er das letzte Flugzeug, was nochmal starten kann vom Flugzeugträger und er rettet diese ganze Crew nochmal, die ganzen restlichen Flugzeuge, die da sind. Ich kotze. Was für ein Scheiß. Was für ein
Also
Scheiß,
ich wollte gerade
Alter.
fragen, also gibt es wenigstens irgendwie einen Part an dem Film, den du magst, oder findest du ihn wirklich von vorne bis hinten ätzend?
Ich lache über den Film. Also ich.
Weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich freue mich irgendwie auf den zweiten Teil. Ich werde mir den angucken.
Ja, wahrscheinlich sind wir auch da beide drinne, Alter. Einfach. Und mit derselben Begründung, die ich dir schon öfters bei solchen Filmen gesagt habe, ach scheiß drauf, wir gehen da rein.
Eben langweilen wird man sich schon nicht, selbst wenn sie nicht gut sind, langweilen wird man sich
Dann
nicht.
regen wir uns halt drüber auf, ey. Ah ja. Ach so, aber eine interessante Geschichte, deswegen Make America Great Again. Was ich dann gelesen habe im Internet, die haben ja wirklich danach, also während der Film da lief, einen Zuwachs bei der Navy bekommen an Freiwilligen. Und die haben sogar, ich war nicht vor Ort, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich lese nur, was im Internet da steht, in diesem Fall die haben ja ab und zu sogar vor gewissen Kinos solche Rekrutierungskabinen aufgestellt, damit die Leute da rausgehen, total geflasht sind. Yeah, geil! Sowjets
Das
abschießen!
kann ich mir aber voll gut vorstellen.
Und die Leute schreiben sich da halt rein, weil.
Ich meine, also man kennt es ja öfters mal, dass diese Kabinen irgendwo hinstellen. Deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass sie das dann bei so einem Film gemacht haben.
Echt, ey. Was fandest du jetzt gut in dem Film? Was war das nochmal? Ich war noch ein
Also ich
heller.
mag den Film jetzt auch nicht so, aber für mich ist das so ein. Ich glaube, ich habe dir das ja schon mal gesagt. Ich bin ja ein großer Fan tatsächlich. Der Film wurde vorhin schon erwähnt von Tage des Donners. Und Tage des Donners ist ja eigentlich nichts anderes als Top Gun nur mit Nesca-Autos.
Ganz ehrlich, ja, ich habe ja Top Gun, also als ich ihn gesehen habe, ich so, was geht's in diesem Film eigentlich? Also, die fliegen da rum und an zwei Stellen kommen die in Feindkontakt und.
Aber der hat halt so ein paar Schauwerte. Zum Beispiel den Soundtrack, der ist ja tatsächlich ein bisschen im Ohr geblieben über die ganzen Jahre. Und ja, so ein paar Szenen, die in der Bar und zum Beispiel jetzt diese Liebesszene da vor diesem blauen Hintergrund von Tom Cruise und seiner Freundin da.
Highway to the Danger Zone habe ich mir jetzt auch immer angehört, wenn wir unseren Fantasy Draft gemacht haben. Damit ich richtig so aufgestaffelt bin.
Ja, das putscht dich richtig auf. Aber apropos aufputschende Lieder.
Hast du gesehen? Z zwei Siege und bei dir so?
Nicht so gut.
Nicht so gut. Egal. Ja, aufpushen Lieder, sag.
Aufputschende Lieder, da kann ich direkt zu meinem ersten Film überleiten und da passt auch das Thema Kalter Krieg auch nochmal sehr gut rein. Nämlich, ich würde als meinen ersten Film hier in dieser Kategorie einmal Rocky 4 nennen. Und ich meine, es ist natürlich super, in einen Film zu nehmen, der der vierte Teil einer Reihe ist, in so einem Fall. Aber das passt hier einfach so super rein. Ich meine, Teil 1 ist ein Boxerdrama. Teil 2 ist auch irgendwie ein Drama, hat auch ein bisschen eine Kopie des ersten, weil der so erfolgreich war. Und bei Teil 3 beginnt dann schon so der Film, sich so zu so einem Action-Boxer-Film zu entwickeln. Und in Teil 4 ist es noch krasser.
Und da kommt auch erst die Musik rein, ne? Teil 3 kommt die Musik erst rein, für die Rocky eigentlich bekannt ist, wie wir ihn alle jetzt kennen.
Nee. Dieses Hauptteam, das ist schon im ersten, dieses. Na, 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 na. Aber im 3 kommt auch dieses Eye of the Tiger und so.
Genau, ich rede jetzt von Eye of the Tiger, genau,
Genau.
ja.
Und ja, und wie gesagt, der vierte Teil ist ja auch gefühlt ein Musikvideo, weil da kommt dann hier eine Montage zu einem Lied und da eine Montage zu einem Lied und da noch eine Montage zu einem Lied. Und natürlich, ein großer Bestandteil dieses Films ist ja der Kalte Krieg, die guten Amerikaner gegen die bösen Russen. Der böse Russen, der den ehemaligen amerikanischen Champion tötet im Ring und dann Rocky, der Rache nehmen will am bösen Russen im Ring.
Echt.
Oh, Entschuldigung, ich hab's gespoilert.
Kannst du ja rausschneiden für die Leute, die Rocky 4 noch nicht gesehen haben.
Aber ich mache am Anfang Spoiler-Alarm irgendwie. Ich hoffe, dass ich daran denke.
Ja.
Aber ich muss sagen, ich liebe die Rocky-Filme tatsächlich so gut wie alle, mit Ausnahme vielleicht Teil 5, den nicht so. Aber darüber kann man bei diesem Film einfach nicht hinwegsehen, also über dieses krasse, böse Russen-Ding. Weil da muss ich wirklich auf das Ende eingehen. Ich finde, das zeigt das einfach am besten. Und da ist jetzt wieder Spoilerwarnung. Also ganz ehrlich, wie sich das jeder denken kann, Rocky gewinnt am Ende. Ich weiß, wer hätte das gedacht? Riesenüberraschung. Und schon kurz vor Ende hat er ja die Zuschauer in Russland so mit seiner Zähigkeit und seine Leidensbereitschaft hat er diese Schorle aus seiner Seite gebracht, sodass sie am Ende ja gar nicht mehr für ihren Landsmann routen, sondern für ihn, ja, Rocky da in Moskau, wo sie kämpfen. Und nach seinem Sieg hält er doch so eine schmalzige Rede, wie alle Menschen auf der Welt zusammenhalten sollen und alle jubeln ihm zu. Und man denkt sich halt einfach nur so, nein, nein, so ist das einfach nicht. Das wird auch nicht so sein. Egal wie geil du boxst, die sind trotzdem für ihren Landsmann. Also, und beim Klassenkampf von. Was?
Und wie war das nochmal, wie die Leute auf einmal eine Fremdsprache verstehen?
Ja, nee, da war das, da gibt es einen Übersetzer. Der sagt das und dann gibt es einen Übersetzer, der übersetzt das. Aber gefühlt übersetzt ja auch Rocky redet drei Sätze und der übersetzt drei Wörter. Das ist auch mal das Witzige.
Vielleicht hat er das fürs Politbüro es anders übersetzt.
Das ist natürlich möglich. Aber ich meine, das ist so ein Klassenkampf zwischen zwei so unterschiedlicher Weltmächte. Aber natürlich ist es der gute Italiener, ich meine natürlich Amerikaner, der schließlich den bösen Russen überzeugt. Aber da muss man auch sagen, das war damals die Zeit. Ne? Damals war die Selbstwahrnehmung der Amerikaner so. Das passt halt komplett in die Zeit, in diese Mitte 80er, Ende 80er, wo dieser Film gedreht wurde. Das ist so.
Und
Boah.
wenn du es jetzt guckst, dieser Schaukampf, den du ja gespoilert hast von Apollo gegen den,
Ja.
ne, gegen den Russen, Alter, fällt mir
Ivan
gerade nicht so.
Drago.
Drago! Living in America. Living in America. Wie er da in voller Montur da hochgeht, und wenn man das jetzt für einen Witz hält, für eine Karikatur, haben die damals für echt genommen.
Ja, ich glaube auch, das war gute Show.
Willkommen in den 80ern von Amerika. Ist es traurig, ist es witzig? Beides. 50-50, sage ich mal. Wirklich. Ja, das hat mich auch. Ich bin auch ein Rocky-Fan. Die Creed-Teile haben uns ja wieder abgeholt. Oder Rocky
Ja,
Balboa, sag ich
absolut.
schon.
Ja, auch Rocky Balboa war schon ein guter Film tatsächlich. Und die Creed-Teile auch, absolut.
Aber der Teil, wo er dann seinen alten Kumpel da rächen will, dass er da in der bösen Sowjetunion dann boxt. Er dieses Trainingslager in den Bergen. Ganz einfach. Und der hier Drago da in feinster Technik. Ein damals ernst gemeinter Film, und ich glaube, jetzt kann ich den wirklich nur als Karikatur sehen. Und den dritten Teil finde ich auch schon gar nicht mehr so gut. Die ersten beiden Teile waren gut, wie du schon beschrieben hast, ne?
Den dritten Teil, den verkläre ich so ein bisschen, weil tatsächlich, ich kannte den dritten zuerst, weil sind wir wieder bei der VHS-Sammlung von meinem Vater und der habe ich mir irgendwie schon mit 8 Jahren reingezogen und ich fand halt Eye of the Tiger geil und so, deswegen verkläre ich den dritten immer so ein bisschen.
Aber beim dritten Teil ist ganz klar, Chubba Banks, Chubba, der bessere Boxer.
Klabber,
Klabber.
Klabber,
Gott, es
Klabberlang.
tut mir leid, es tut mir leid.
Ja, in Teil 4 ist auch ganz klar Ivan Drago eigentlich der bessere Boxer.
Ja, aber bei Clubber, der kommt halt von der Straße. Und der will ja boxen, ne? Dann darf er am Anfang nicht gegen Rocky boxen und sonst was. Es gibt übrigens Parallelen zu dieser ganzen Geschichte Rocky Teil 1, 2, Überpaar zu Teil 3 bzw. zu Teil 4. Und zwar sehe ich da Parallelen zu der Rambo-Reihe.
Ja, passt auch sehr gut.
Ne? Also Rambo, ich denke mal auch allen bekannt, aber Rambo Teil 1, Ex-Vietnam-Veteran, kommt wieder desisoliert, natürlich auch ein bisschen menschlich zerstört, seelisch zerstört wieder, kommt in so einen Kaff, ich weiß gar nicht, in welchem Staat das ist, und dort wird er halt von diesem dortigen, hiesigen Sheriff halt als Landstreicher betitelt und wird halt immer aus dieser Stadt geschmissen und wird halt von denen am Endeffekt ja auch gejagt.
Ja,
Und
weil ihm ja was angekreidet wird, wofür er eigentlich nichts konnte.
ja, wo es klar war, dass er es nicht war, und er wird halt von denen gejagt in den Wäldern, und er muss sich da halt in den Wäldern wehren. Und das ist auch eine Geschichte. Ich habe mich dann auch ein bisschen dann schlau gelesen. Es ist so, dass diese Geschichte, also im amerikanischen Volk, beispielsweise die ganzen Veteranen, die aus dem Zweiten Weltkrieg wiederkamen, als Helden ja wiederkamen, ne, haben Nazi-Deutschland bekämpft, der vergessene Krieg, der Koreakrieg, ich weiß gar nicht, wie es da war, aber damals die Veteranen, die dann aus Vietnam wiederkamen, die wurden gar nicht so als Helden da angesehen.
Ja, es war halt der verlorene Krieg, ne?
Der verlorene Krieg, und deswegen waren die alle so ein bisschen da verloren, als sie dann wiederkamen. Und das hat ja wirklich, das ist das Gute an diesem Teil 1, auch ein bisschen widergespiegelt. Es war in dem Teil, in dem Effekt ja auch ein Drama. Und wir alle verbinden Rambo mit viel mehr Action, was sich ja dann in den anderen beiden Teilen oder vier Teilen dann
Ja.
herauskristallisiert hat. Und da kommen wir wieder mehr in die 80er Jahre rein. Teil 2 ist er ja im Dschungel wieder, ne?
Ja, Teil 2 ist doch dann, also ist das nicht? Nee, warte mal. Im 4. ist er dann in Myanmar, ne? Im 2., das ist aber auch da irgendwo so Südostasien oder so.
Den vierten haben wir ja zusammen gesehen.
Ja, genau.
So, im zweiten ist er, glaube ich, auch irgendwo im Dschungel. Genau, da soll er irgendwie so Ex-Gefangene.
Oder in Südamerika? Mittelamerika? Ach, ich weiß es nicht genau.
Nee. Ich glaube, der holt ja wieder die versprengten Gefangenen da noch raus. Und im dritten Teil, der treibt sie auf die Spitze,
Ja.
ist er in Afghanistan und
Genau.
soll die, ja, kann man sagen, Gotteskrieger da unterstützen, um die. Dreimal dürft ihr raten, die Sowjets zu schwächen.
Das war halt der Zeitgeist, ne?
Ja, aber trotzdem abgefahren, was sie aus diesem Film gemacht hat.
Ja,
Und wie
ich
sich
muss aber auch
das halt
sagen.
trotzdem festgebrannt hat, Rocky oder Rambo. Die Leute, meine Mutter, Rambo, noch nie geguckt, noch nicht mal eine Sekunde Rambo geguckt, aber die hat ein Weltbild von Rambo, dass er halt der Typ ist, der einfach nur rumschießt.
Ja, haben ja eigentlich alle. Das hat sich irgendwie so eingebürgert bei Rambo. Dabei ist der erste Film noch so anders.
Der erste Teil ist auch fast ein Drama, kann man
Ja,
sagen.
ist er ja auch total. Und da gibt es ja eigentlich auch keine. Also mit Ausnahme dem einen gibt es ja, glaube ich, auch keine Toten im ersten.
Es gibt doch einen Toten, oder?
Ja, genau, meine ich ja.
Achso, Entschuldigung, ich habe verstanden, keinen.
Also mit Ausnahme dem einen gibt es keinen. Aber was, weil du meinst, das Parallele bei Rocky, tatsächlich kann man bei Rocky auch noch super die Parallele zu generell Sylvester Stallones Leben ziehen. Weil in den ersten beiden Filmen war er so gesehen, also der erste Film, da war er eigentlich vorher niemand. Und dann kam mal dieser Film, das war so ein Überraschungserfolg, wie halt so ein bisschen so im Film. Dann war so gesehen der zweite Teil, war so der logische Aufbau auf den ersten. Bei Teil 3 und Teil 4 war er dann Top of the World, da war er der Superstar. Bei Teil 5 ging es wieder so ein bisschen runter. Bei Teil 6 war er dann so der alte Star, die Legende, die man von früher kennt, aber der zu der Zeit eigentlich gar nicht mehr so die Relevanz hatte. Und bei den Creed 1 und 2 Teilen war er dann nur noch der Nebendarsteller, aber in gut, und dafür hat er dann sogar Preise gewonnen. Also es ist komplett sein Leben tatsächlich.
Total. Total, dankeschön. Also, ja, das unterschreibe ich. Und es ist wirklich so, was du jetzt deine Gedanken da jetzt geäußert hast, das hatte ich auch bei den Gedanken, wo wir dann in Creed drin waren. Ey, Entschuldigung, gucke ich jetzt hier gerade einen Film über einen Fake-Charakter oder gucke ich einen Film über Sylvester Stallone?
Ja, ist tatsächlich, also Rocky war immer so ein bisschen tatsächlich auch Abbild von Sylvester Stallone.
Und ich glaube, das hat er auch extra, doch, das hat er extra gemacht, so biografisch, so,
ja.
Ja, schön. So viel zum Thema den Sylvester Stallone-Film.
Ja, aber kommen wir von anderen Fremden in einem anderen Land zu Fremden auf einem anderen Planeten vielleicht. Also ich glaube, da hast du noch was im Petto.
Wir sagen mal, wir beide haben da was im Petto.
Ja, den, also sag mal so, ich hätte den Film auch genommen, hättest du ihn nicht schon auf deiner Liste gehabt.
Der 4. Juli oder beziehungsweise das Unglück beginnt schon am 2. Juli 1996. Die Rede ist von Independent. Lass mich voll. Was hast du da in deinem Mikrofon genuschelt?
Ich habe so gemacht, so dü-dü-düm, so den Spannungsaufbau steigern.
Independence Day. Ja, der Film darf nicht fehlen. Es ist der 2. Juli 1996. Ein Mutterschiff nähert sich der Erde, sendet verschiedene kleine Schiffe, auch sehr großen Ausmaßes, der Welt verteilt über verschiedene Hauptstädte aus. Und am Anfang weiß man nicht, ob sie gut sind oder schlecht. In Will Smiths Worten, der auch logischerweise, also der, ich glaube, alle wissen es, mitspielt, die fliegen noch nicht so viele Millionen Jahre oder Kilometer, wie er sich ausdrückt, und um mit uns Krieg anzufangen. Doch, Will, tun sie. Sie fangen Krieg mit euch an. Ja, wo soll ich anfangen? Dieser Film fängt an, als ob die so ein bisschen so die Trickkiste einer Filmkunsthochschule angewendet haben. Und zwar, wann, warte mal, Benni, ich stelle mir das Frage, wann war das letzte Mal, als du diesen Film gesehen hast?
Oh, das ist schon länger her, würde ich sagen. Ich schätze mal, das war irgendwann in den 2000er Jahren irgendwann.
So, ich habe ihn letztens erst wieder neu gesehen, nach Top Gun. Ich glaube, 2 Tage nach Top Gun habe ich mir den reingezogen. Dieses Mutterschiff fliegt an, man sieht den Mond. Man sieht halt diese natürlich amerikanische Flagge auf dem Mond, wie das Schild da angebracht wurde. Wir kommen an, was weiß ich, für den Frieden der Menschheit, bla bla bla, was da für die Tafel halt so steht. Und es verdunkelt sich und ein Schatten geht über diese amerikanische Flagge. Und man denkt sich, oh, was ist das? Und dann irgendwo sieht man dann eine Forschungsstation irgendwo im Norden. Kanada, ist auch scheißegal, ey, die halt solche Raumsignale abfangen. Und als so ein Wissenschaftler spielt er so ganz locker da so eine Minigolfpartie oder Putt-Version vom Golf da. Und welches Lied läuft da drinnen im Radio oder was hört er sich an? It's the end of the world and you know it, von R.E.M. Und da bekommt er halt diese Signale rein, ruft seinen Vorgesetzten an, sein Vorgesetzter natürlich auch, voll der knausigere Typ. Wenn das jetzt nicht so und so ist, dann schlage ich dir die Zähne oder was weiß ich. Ist natürlich total schorf, wie es halt immer so ist mit den Bossen dort. Und die kriegen halt mit, dass es ein außerirdisches Signal ist. Und kurze Zeit später sind auch sämtliche Raumschiffe, ohne dass sich irgendwie auf der Erde irgendwas sich ändert, obwohl solche großen Flugobjekte sich in die Erdatmosphäre da rein manövrieren. In den USA ist es über Los Angeles, Washington und New York. Und in anderen Teilen, ja, die üblichen Städte, Moskau.
Genau, das wird dann später noch irgendwie so erwähnt, so die und die und die Städte, Berlin, Paris, bla bla bla.
Die ganzen Völker, die in Holzhütten leben.
Wenn es nach Amerikanern geht.
Gefühlt wird das so dargestellt. Die kommen alle aus diesen Hütten raus und gucken ihre Raumschiffe an und denken sich, oh mein Gott. Ja, und dann sind natürlich die ganzen Raumschiffe da platziert. Und dann beginnt halt der Film, was ich wiederum gut finde. Und darum, das ist der Part, wo mir persönlich der Film Spaß macht. Der Film beginnt an 4 oder 5 verschiedenen Stationen. Das ist die Station des Präsidenten, das ist die Station von dem Jeff Goldblum, der Fernsehtechniker, der Techniker, der die Signale dann entschlüsselt. Dann hast du den Hitlerwelter-Typen, den
Randy Quaid.
Genau, der Farmtyp.
Der Agrarflieger.
Der Agrarflieger, der ein starkes Alkoholproblem hat. Randy Quaid, du kennst ihn? Welche Filme hat er mitgespielt?
In vielen, also er ist auf jeden Fall auch der Onkel in Schöne Bescherung.
Du sagst Schöne Bescherung, nicht National Lampoon, nicht die englische Version, nein. Genau, Cousin Eddie spielt er mit in einer Schönen Bescherung. Sehr gut, fand ich ein guter Film. Ja, so war er stehen geblieben, Independence Day. Ja, in den verschiedenen Stationen. Wie geht's weiter, Ben? Ist aus mich rausgebracht mit Schöner Bescherung?
Ja, man sieht halt auf jeden Fall auch so die Familie von oder die Freundin von Will Smith mit ihrem Sohn, die ist irgendwie
sie ist eine
exotische Tänzerin. Ja, genau. Er ist ja Flieger bei Navy oder ich weiß nicht genau, wo er ist.
Der ist bei der Navy, genau.
Okay, genau. Bewirbt und dann den Präsidenten sehen wir und so, weil da arbeitet die Ex-Frau von Jeff Goldblum.
Der Präsident? Pullman.
Hatten wir heute schon in der Folge.
Jo.
Genau, und ich weiß jetzt nicht, haben wir noch eine Station? Aber das passt ja so eigentlich. Und dann gibt's halt, oder erzähl du das mal weiter.
Genau, der Jeff Goldblum, also der Fernsehtechniker, der findet halt raus, dass das ganze Signal, was die ganzen Satelliten halt stört, halt ein Countdown ist. Und er will halt das dem Präsidenten mitteilen, beziehungsweise der Vorteil ist ja seine Ex-Frau, ist ja die Beraterin von dem Präsidenten. Und dann fährt er dann mit seinem Vater halt Richtung Washington D.C. zu seiner Ex-Frau, um ins Weiße Haus zu gelangen und dort halt mit dem Präsidenten bzw. seinen Beratern dann halt zu warnen, von wegen, Vorsicht Leute, es ist ein Countdown, wenn der Countdown abläuft, passiert nämlich was, weil die Leute ja noch nicht sich der Gefahr bewusst sind. Und zwar sind sie unter anderem bei der Los Angeles Station, wo halt die Geschichte von Will Smith und seiner Freundin startet. Eine Kollegin von ihm da oben auf diesem Wolkenkratzer ist und sich sogar freut, dass dieses Alienschiff da auf einmal da oben steht. Und ja, dann fügt sich das halt schon mal der Story-Part zusammen.
Genau, weil dann gibt es einen Angriff auf die Erde.
Der Countdown läuft ab. Übrigens sehr lustig, dass sie damals nicht das Weiße Haus evakuiert haben.
Ja, bis zu dem Zeitpunkt, ne?
Vor 9-11 war alles anders.
Ja.
Da war ein riesengroßes Alienschiff über dem Weißen Haus und die haben sich gesagt, nee, wir bleiben hier drinnen, wir wollen das Volk nicht verunsichern. Naja, wir springen mal ein bisschen weiter, wir wollen ja nicht so ins Detail gehen von diesem Film. Die Aliens greifen natürlich an, jeder kennt es.
Das sind bis heute geile Szenen, kann man nichts anderes sagen. Das sind geile Szenen, die sehen richtig gut aus.
Das hat er wirklich gut gemacht, ja, das stimmt. Es ist ja nicht so, dass der Film alles scheiße ist, es ist eigentlich...
Nee, also ich finde, der Film ist auch wieder sehr unterhaltsam, also muss man ganz ehrlich sagen.
Es ist ja wirklich das letzte Viertel, was ein bisschen Quatsch wird.
Hm.
Und da werde ich jetzt mal vorspulen.
Ja, mach das.
Und zwar die können die Alienschiffe nicht zerstören, weil die haben ein Schutzschild. Und dort überlegen sich halt, das haben wir ganz vergessen zu sagen, dass sie schon mittlerweile auf der Area 51 sind, die es ja wirklich gibt. Hohoho. Dort ist natürlich in den 50er Jahren natürlich wirklich ein UFO abgestürzt. Dort haben sie da schon mal ein Raumschiff, was jetzt, weil die andere Alien-Bande da schon landet, endlich mal die Energie aufgeladen hat. Können es untersuchen. Der Fernsehtechniker kommt anhand eines Satzes von seinem Vater auf die Idee, in dem Mutterschiff, was ganz oben im Weltall da rumschwirrt, ein Virus zu installieren, ein Computervirus. Also, was macht der Fernsehtechniker innerhalb von gefühlten 5 Minuten? Er entwickelt ein Computervirus. Mit diesem fliegt er dann, Will Smith ist mittlerweile in dieser Area 51 angekommen, mit diesem Alien-Raumschiff was Will Smith noch nie geflogen ist, zu dem Mutterschiff und installieren dann halt, wie auch immer, die auch Kontakt haben zu diesem Hauptcomputer. Auch so ein Ding. Warum haben sie innerhalb von diesem Scheiß-UFO Hauptkontakt zu dem Hauptrechner und installieren dort halt den Virus? In der Zwischenzeit hält der Präsident, ich kann nicht ernst bleiben, sorry Leute, eine flammende Rede.
Es ist unser Independence Day.
An Piloten, die noch nie ein modernes Kampfflugzeug geflogen ist.
Man muss dazu sagen, der Präsident fliegt auch mit, weil er alter Kampfflieger ist.
Aus dem Irakkrieg, aus dem Golfkrieg. Ich muss lachen, Alter. Also da stehen halt diese ganzen Typen und dann auch Randy Quaid, der mittlerweile Kaffee trinkt, damit er wieder nüchtern wird.
Aber immer noch eine Rechnung mit den Aliens offen hat, weil die haben ihn ja
sexuell untersucht.
Wie sagt dieser eine Typ das immer im Fernsehen oder so? Da haben sie ihn. Mann, er sagt das so geil. Ich weiß es noch nicht mehr genau.
Sexuell.
Also ja, aber sexuell ist das letzte Wort, was er sagt, genau. Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber wie wird dieses sexuell?
Und im Hintergrund ist so ein Kumpel, der nickt so ganz bestimmt. Naja, jedenfalls dieser Typ, der das letzte Mal in Vietnam geflogen ist und sonst nur solche Doppeldecker-Sprühflugzeuge fliegt, kann dann auf einmal mit einer 5-Minuten-Einweisung einen hochmodernen Kampfjet fliegen. Naja, der Präsident hält da eine flammende Rede, wie du schon sagst, an unserem Independence Day. Das ist unser, nicht nur ein amerikanischer, sondern ab sofort von der ganzen Welt fliegen die halt los. Und in der Zeit haben sie ja den, oben da im Weltraum natürlich den Computervirus da reingehackt. Das Ding läuft. Oh, ja, der Schutzvirus, das Schutzschild ist runtergefahren. Die können die Schiffe zerstören. Die haben sich mit der ganzen Welt natürlich abgesprochen. Die ganze Welt freut sich, dass die Amerikaner die Lösung gefunden haben. Wer war's? Die Amerikaner. In jeglichen Dialekten natürlich. Und zerstören halt da die Schiffe, die Raumschiffe, bevor sie den nächsten Superstrahler leisten können. Und da kommt ein Punkt, den ich nicht verstehe. Leider hast du den Film lange nicht mehr gesehen.
Aber ich habe den früher häufiger gesehen, als ich jünger war. Vielleicht weiß ich's.
Und zwar haben die ja eine Atombombe mitgenommen, als sie hochgeflogen sind, ne?
Ja, genau. Die haben sie ja gemacht, um sich damit wieder abzukoppeln, dann da irgendwie so, oder keine Ahnung, um die da oben hochzujagen.
Nein, die haben den Computervirus reingehackt. Und dann wollten sie sich abkuppeln.
Das ging nicht. Und dann erschießen sie die Bombe.
Das ging nicht, die haben geklemmt. Und dann geht das ja, dieses Schutzschild da, also dieser Fensterschutz da hoch und die rauchen eine Zigarre und sagen sich, okay, scheiß drauf. Und dann sagen sie sich, okay, dann zünden wir jetzt die Atombombe. Und durch die Atombombe, dieser Rückstoß, sind sie ja wieder befreit. Und dann habe ich nicht gecheckt, wollten sie die Atombombe sowieso zünden?
Ja, die wollten sie eigentlich auf dem Rückweg zünden, so wie es so klang, das ja, glaube ich, war das geplant. Die müssen ja auch das Mutterschiff zerstören.
Mhm. Frage, warum sind sie nicht gleich reingeflogen? Haben die Atombombe gezündet? Das Mutterschiff ist zerstört? Fliegen wieder weg? Ohne Mutterschiff kein Schutzschild? Also wofür der Computervirus, wenn sie eine Atombombe haben?
Ist halt die Frage, ob die sich vielleicht die Schutzschilder behalten hätten, selbst wenn das Mutterschiff nicht mehr da ist. Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen.
Also wie gesagt, der Film ist unterhaltsam, er ist ganz witzig da. Er ist schön gemacht, den guckst du dir gerne an. Aber das Ende ist halt ziemlich sehr, sehr unlogisch.
Peace, das sagt ja noch so Will Smith, wenn sie dann die Atombombe sind. Peace.
Genau, peace. Elvis hat den Raum verlassen.
Ja.
Das Gebäude verlassen.
Elvis has left the building.
Genau.
Oh, apropos Elvis. Der kommt nämlich auch in meinem nächsten Film.
Und da war dieser Mann, der war ganz verrückt an meinen Tanzschritten.
Ganz Tanzschritten, genau. Und zwar möchte ich nämlich jetzt, der Film hebt sich tatsächlich ein bisschen ab von den anderen Filmen, die wir gerade eben schon besprochen haben. Es geht nämlich um Forrest Gump. Ich meine, klar, Forrest Gump ist einerseits die Geschichte des Mannes, Forrest Gump. Aber wenn man ehrlich
ist... Mein Name ist Forrest.
Forrest Gump. Aber sind wir mal ehrlich, im Endeffekt ist die Hauptfigur auch so ein bisschen Führer durch den Film. Und zwar erlebst du seine Geschichte, Und die zeigt dir so ganz viele Ecken aus dem 20. Jahrhundert der Vereinigten Staaten. Und um dann wieder zu dem Thema der Selbstdarstellung oder Selbstwahrnehmung der Amerikaner zu kommen. Und das ist ja eigentlich nicht nur positiv tatsächlich. Klar, der Film romantisiert viel. Er hat sehr viele so amerikanisch romantisierte Punkte. Aber er verherrlicht es auch nicht. Zum Beispiel der Vietnamkrieg, der Umgang zum Beispiel mit den körperlich geschädigten Veteranen, das hatten wir ja auch schon tatsächlich heute. Dann auch Drogen, HIV, die Black Panther. Der Film überstrahlt halt immer so ein bisschen so ein recht positiver Vibe. Deswegen kommen diese harten Themen nicht ganz so hart rüber, wie sie eigentlich sind. Und den behält er sich tatsächlich auch in den düstersten Szenen. Ich finde, die einzige Szene, wo er sich denn diesen positiven Vibe nicht behält, ist am Ende, wenn eine gewisse Person aus dem Leben scheidet. Aber bis dahin hält er sich auch bei den düstersten Themen immer so einen positiven Vibe. Und das ist dann wieder so, ja, dieser Film, der zeigt halt auch die düstersten Seiten von Amerika halt auch auf einer positiven Vibe. Das ist ja wieder die Selbstdarstellung. Und ich muss sagen, so persönlich von mir, Forrest Gump ist so ein Film, immer wenn ich sehe, oh, der kommt wieder, denke ich mir so, ah ja, ich gucke ihn mir mal an, aber ich glaube, diesmal, der wird mir nicht mehr so gut gefallen. Ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so ein geiler Film. Und das Ding ist, der gefällt mir jedes Mal wieder gut. Weil der hat einfach diesen positiven Vibe, der zieht dich durch, der hat als eines Headpiece, das nächste Headpiece und dann ist er hier im Vietnamkrieg, dann ist er da wieder beim Präsidenten, dann ist er beim nächsten Präsidenten, dann ist er dann wieder in Alabama und ich weiß nicht, das hat einfach dieses, er zeigt einfach eine Seite von Amerika, das ist so die, ein bisschen die romantisierte Seite, klar, aber ich muss jetzt einfach sagen, das ist für mich einfach ein verdammt guter Film, den kann ich mir auch immer wieder angucken, obwohl ich mir denke, so, ach nee, eigentlich ist der gar nicht so gut, aber doch, der ist es, meiner Meinung nach.
Ich habe ihn mir ja letztens im Schnelldurchlauf nochmal reingezogen.
Okay.
Und ich denke, er ist mir immer ein bisschen zu positiv. Er ist mir ein bisschen manchmal zu sehr, ah ja, und er ist dieser liebevolle Kerl. Natürlich ist er ein liebevoller Kerl, aber die Themen werden auch ziemlich so, nächstes Thema, so,
ja,
nächstes
genau.
Thema,
so, es, nächstes es, Thema. Es ist halt alles nur ganz, ganz kurze Abschnitte. Also der reißt halt wirklich so diese amerikanische Geschichte im Schnelldurchlauf ab, kann man so sagen.
Aber spiegelt er jetzt was Gutes den Amerikanern wieder oder was Schlechtes?
So. Das finde ich so ambivalent. Ich kann es nämlich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, ob das wirklich alles so positiv ist oder ob der auch einfach diese negativen Sachen einfach aufgrund seiner Art so positiv wahrnimmt, dass es ihm das so gar nicht so richtig von ihm wahrgenommen wird und dann auch wie auf den Zuschauer auch so, von denen dann gar nicht so gezeigt wird.
Eigentlich wird hier eigentlich nur alles Schlechte gezeigt.
Vieles.
Es wird hier nur Schlechtes gezeigt, aber dadurch, dass er immer mit dabei ist, wird wohl irgendwie die gute Seele mit reingebracht. Wie zum Beispiel, wo die Schwarzen dann auf die Uni gegangen sind, dass er dann das Buch da mit reinträgt oder weiß ich nicht, im Vietnamkrieg da
Lieutenant Dan
die Leute da rettet.
Der gar nicht gerettet werden möchte.
Weil alle seine Vorfahren, wirklich alle seine Vorfahren schon in allen großen Kriegen gefallen sind.
Tatsächlich, das wusste ich gar nicht, das habe ich jetzt auch jetzt gar nicht zur Recherche auf den Film, sondern einfach generell schon vor einem halben Jahr oder so mal herausgefunden. Der Gary Sinise, der den Lieutenant Dan gespielt hat, der hat ja wirklich dann aufgrund des Films wirklich so eine Stiftung für Veteranen irgendwie so. Und das ist irgendwie eine super erfolgreiche Stiftung, die schon extrem viel Geld eingenommen hat für Veteranen und sowas, weil das irgendwie auch so eine krass beliebte Filmrolle in den Vereinigten Staaten ist. Kann ich mir auch halt auch gut vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also kommt es dann doch ein bisschen rüber. Bei mir stellt die Frage sich auch, als wir den Film ja damals vor zig Jahren gesehen haben, oder wobei damals als Kind habe ich das auch schon ziemlich als dreckig empfunden, wie er dann halt in diesem New York da vor sich hin vegetiert hat, Lieutenant Dan, ne, beinlos.
Genau, ist es ja auch, absolut. Und das ist ja auch wirklich, das meinte ich ja, das ist dann wieder so dieser Umgang mit den Veteranen, vor allem den körperlich geschädigten Veteranen.
Tja, aber in einer Szene sagt er auch von wegen, ja, ich lebe von dem, von der Veteranenhilfe oder lass mich durchfüttern vom Staat oder sowas. Also, er ist nicht kritisch genug, der Film, glaube ich. Ich finde, er müsste mehr.
Er spricht es halt nie so direkt an. Er erwähnt es immer nur so nebenbei.
Und genau an der Stelle dann mit dem Finger sprichwörtlich tiefer in die Wunde da nochmal reinstochern.
Aber ich glaube, dafür hätte er sich mehr Zeit für die einzelnen Themen nehmen müssen. Und das, wie haben wir gesagt, er macht es halt nicht. Er geht im Schnelldurchlauf durch alles durch.
Hm.
Deswegen, er behält sich halt wirklich immer diesen positiven Vibe, mit Ausnahme dann bis kurz vor Ende.
Ein bisschen Merchandise ist auch dabei bei diesem Film, ne?
Baba Gump, das ist eine Riesenkette mittlerweile.
Das wurde aber nach dem Film gegründet.
Ja, genau. Die wurde aufgrund des Filmes wurde das gegründet.
Aber Dr. Pepper wurde auch öfters genannt in diesem Film.
Ja, das stimmt.
Und die Nike-Schuhe, wo er dann anfängt loszurennen, die Szene auf die Nike-Schuhe dafür, dass er filmt.
Ich weiß nicht, ob das Product Placement war oder ob das einfach nur von denen so gemacht wurde. Keine Ahnung.
Benny! Das Ding, man sieht 5 Sekunden gefühlt erstmal diese Nike-Schuhe, bis er dann endlich da mal losläuft von seiner Veranda.
Ich habe ja immer noch so ein bisschen so die Hoffnung, dass in den 90ern es noch nicht so krass verseucht war, wie es dann so in den 2000ern wurde. Aber ja, du kannst natürlich recht haben.
Aber vielleicht eine Null weniger da auf den Check.
Ja, das kann sein. Ich glaube, auch der Film war nicht der günstigste Film, deswegen brauchten die wahrscheinlich das
Geld. Was hältst du von Jenny?
Ja, da gibt's auch immer diese Diskussion, dass sie eigentlich ein richtig mieser Mensch ist und sie ihn erst dann so ein bisschen in ihr Leben lässt, wenn sie dann eh schon HIV-positiv ist.
Kennst du den Family-Sketch?
Family Guy oder was meinst du?
Eher Family Guy-Sketch.
Nee, tatsächlich nicht, nein.
Oh, ich kann dir jetzt nicht so richtig rüberbringen, aber es geht halt so nach dem Tenor, okay, Forrest, warte, wo ist jetzt erstes bei dem Black Panther, ne?
Ja, kann sein.
Und dann ist es halt so, nee, Forrest, ich habe jetzt keine Zeit, ich lasse mich jetzt erstmal von den Black Panthern durchnehmen. Okay, Jenny. Oh, hi, Forrest. Aber ich werde mich jetzt erstmal durch ein paar Rockerband durchnehmen lassen. Okay, Jenny. Und dann das dritte ist halt, hey, Forrest, ich werde mich erstmal hier von irgendwelchen Bankern da durchnehmen lassen. Okay, Jenny. Und am Ende, so, Forrest, jetzt, wo ich die tödlichste Krankheit der Welt habe, werde ich endlich mit dir schlafen und du darfst das AIDS-Baby aufziehen. Alter, es ist so mies. Es ist so mies. Aber es trifft ja auch irgendwie so ein bisschen
ja.
Den Charakter.
Ja, das ist tatsächlich, also es gibt tatsächlich, ich habe dafür auch schon für einige Sachen gelesen, dass das ja tatsächlich, dass einige so da sagen, der Charakter Jenny ist auf jeden Fall ein bisschen schwierig. Eigentlich,
ja, wobei,
wenn man genau drüber nachdenkt.
Ja, wobei, man wird ja auch, es wird ja auch erklärt, warum sie halt.
Ja, genau. Das wird ja, kommt ja auch relativ früh, dass sie eine schwierige Kindheit hatte mit ihrem Vater. Muss ich auch sagen, die Szene, wo sie dann vor dem Haus stehen, wo sie schon ein bisschen älter ist, die ist auch noch einer der düstereren in dem Film.
Ich habe den damals ja, oder ich meine, du warst damals ja auch schon ein Kind, aber jetzt hat man schon als Kind gecheckt, um was es da ging.
Ja, genau.
Wo die als Kinder da kamen und sie dann mit Forrest da in diesem Maisfeld da kniete und komm, Forrest, lass uns bitte beten für mich, dass ich ein Vogel bin, der wegfliegen kann. Und der Vater dann stockbesoffen aus dem Haus da kommt.
Ja.
Ja. Wie du schon sagst, ambivalent, aber eigentlich erzählt halt die amerikanische Geschichte und
ja, aber das passt, da dachte ich einfach, passt doch ein bisschen rein, weil das dann wieder so, die stellen sich halt schon da sehr gut da und teilweise auch die bösen Sachen gut da. Und das passt dann wieder zu dem America is great. Oder eben
genau.
Nicht.
Weil halt, wie gesagt, der besagte Finger in die Wunde da ein bisschen fehlt.
Genau. Genau das. Und wenn wir jetzt...
Ja?
Naja, mach du.
Ja, ich habe noch einen Film aufgeschrieben, den habe ich aber... Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass er nicht auf Netflix oder auf Amazon Prime zu sehen war, weil sonst hätte ich mich auch durch diesen Film kämpfen müssen. Aber ich kenne ihn natürlich, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Es war Armageddon. Wollen wir ein bisschen über Armageddon kurz nochmal quatschen?
Wenn du das möchtest, also ich bin ja ganz ehrlich, ich finde den Film nicht gut, aber ich finde ihn auch nicht katastrophal. Also ich finde, das ist genauso, den kann man sich halt auch so unterhaltsam einfach angucken, aber mögen tue ich den nicht sonderlich.
Also kurz gesagt nochmal zu dem Film. Ein mega großer Asteroid steuert direkt auf die Erde zu. Es gibt nur einen Plan. Dieser Asteroid muss gesprengt werden. Und es gibt natürlich einen Experten, gespielt von Bruce Willis, der sagt aber, okay, ich fliege da hoch, spreng diesen Asteroiden.
Er ist ein Bohr-Spezialist, muss man dazu sagen. Die sind von einer Bohrinsel, wo man sich dann immer, das ist ja das Typische, ist, wo sich die Leute dann fragen, warum lernt man denn, bringt man den Astronauten nicht bei zu bohren? Nein, man muss Bohrern beibringen, Astronauten zu werden.
Das hat ja Ben Affleck Michael Bay ja gefragt und Michael Bay meinte auch nur, Mann, shut the fuck up, Mann. Lass es im Film drehen. Ja, die Leute also sein Team von der Bohrölinsel. Bunter Haufen: Owen Wilson, Steve Buscemi, Michael Clark,
Clark Duncan.
Ihr kennt ihn von The Green Mile, auch 2012 schon gestorben. Fliegen da halt hoch, vorher noch, stellen sie ja noch Bedingungen.
Ja, richtig dumme auch.
Richtig dumme, aber das halt auch so ein bisschen so widerspiegeln, das sind ganz einfache Amerikaner und spiegeln halt die Gedanken des amerikanischen Volks wider. Jetzt können sie endlich mal dem Government sagen, was die denken oder was die haben wollen. Und das sind eigentlich die amerikanischen Helden. Nicht die teuren, hochausgebildeten Harvard-Absolventen fliegen da hoch, sondern das amerikanische Volk fliegt da hoch und rettet die Welt.
Ja.
Das ist meine Sichtweise von diesem Film.
Ja, nee, das passt ja auch. Ich weiß, das war auch mehr für den Inhalt bezogen, dieses Ja.
Oh. Wie gesagt. Ach ja, unsere Freunde, die Russen, kommen in diesem Film auch vor.
Oh ja, mit Peter Stromer, oder wie der heißt.
Aber nicht als Feinde, sondern als Tankstation in der Raumstation Mir, die natürlich der größte Schrotthaufen ist überhaupt in diesem Film dargestellt. Auch eine Frechheit ohne Ende.
Ja.
Ich weiß auch, wie er diesem russischen Akzent da rumfliegt, da in der Schwerelosigkeit und es ist alles Schrott, es ist ja alles Schrott. Ach. Oh. Ach ja. Ach ja. Spoilerwarnung, ist mir scheißegal bei diesem Film. Bruce Willis rettet die Erde, indem er sich opfert und oh, da funktioniert etwas nicht von den Amerikanern, nämlich der Fernzünder. Der ist nämlich kaputt gegangen. Er muss die Bombe manuell zünden. Natürlich muss er es tun, weil ich meine, wenn er es nicht tut, ist er eh tot.
Ja.
Also von daher ist es auch kein Heldentod, weil er wäre doch eh tot. Also gut, jemand anders hätte es machen können, aber...
Aber es hätte ja auch jemand anders machen sollen. Es zieht ja Ben Affleck das kurze Streichholz. Aber er schickt ihn da wieder zurück.
Alter Mann stirbt, junge Frau kriegt ihren Lover. Also abgeänderte Form von dem Zitat von Sin City, den auch Bruce Willis gemacht hat. Alter Mann stirbt, junges Mädchen lebt. Fairer Deal. Ich habe mich so ein bisschen aufgeregt über diese ganzen Filme.
Ja, das ist jetzt hier nicht das Thema, was uns hier die Lieblingsfilme... wo wir über so Lieblingsfilme sprechen.
Aber ich müsste lügen, wenn ich sage, wenn es mir doch nicht so ein bisschen Spaß gemacht hat. Weil ihr kennt selber, wenn ihr was guckt und sich so euch drüber aufregt. Vielleicht hört ihr ja die Podcast-Folge und regt euch auf. Kann gut sein. Oh Gott, ey.
Ich würde es aber auch...
Ich brauche... Warte, lass mich jetzt mal ein Schluck Bier nehmen, bitte.
Okay.
Es ist jetzt dein Bier. Das Harzer
ich trinke Alkohol.
Das Harzer Hüttenbier wurde angestoßen. Es ist ein bisschen stärker, dieses Bier.
Okay, dann leite ich jetzt einfach über in das Verhör.
Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen.
So, und da möchte ich jetzt kurz, wir hatten ja, wie ihr das am Anfang schon gehört habt, ich habe ja jetzt heute einen Film geguckt, weil ich letztes Mal abgelost habe.
Loser.
Jetzt haben wir wieder jeder ein paar Fragen mitgenommen. Wir müssen mal gucken, ich bin nicht ganz ehrlich, wie wir das dann auschecken, wer gewonnen hat und verloren hat. Ich bin der Meinung, wir müssen da immer noch, das erzähle ich jetzt einfach mal hier so einfache Podcasts, dass alles zuhören können. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal irgendwie was herausfiltern, wie wir da wirklich etwas Messbares mit den Fragen machen, dass wir wirklich dann sehen können, wer
ich
da...
Ich sehe was völlig Verrücktes vor, was vollkommen Neues. Wir zählen die Antworten, wir zählen
ja, okay, aber
die korrekte Anzahl der Antworten.
Aber ich bin nicht auf der Meinung, da kann ich mir auch einfach drei superschwere Fragen raussuchen. Wer ist der fünfte Assistent von sonst was? Da weiß der eh nichts, da weiß ich gewinne jede Folge. Deswegen, da muss man da vielleicht auch irgendwie mal ein bisschen gucken.
Ja, da knall ich dir eine. Du hast doch ein bisschen Ehre.
Außerdem beschneidet das die Kreativität der Fragen. Du weißt, ich nehme gerne immer mal irgendwelche besonderen Fragen drauf. Irgendwie so komische Review oder so wie letztes Mal da komische Filme von der Oscar-Verleihung, welche du gesehen hast und sowas. Und das,
wenn ich kenne dich mittlerweile ein paar Jahre. Ich weiß, dass du ein Freak bist. Das ist jetzt nichts Überraschendes für mich. Also
okay.
Ich weiß, dass du den Zuhörern da dich ein bisschen vorstellen willst. Okay, das kannst du machen. Dann stelle ich den Zuschauern vor. Ich weiß, dass du mich mental ficken willst.
Fick okay, heute habe ich für dich zwei wirkliche Wissensfragen und eine Kombinationsfrage.
Ich bin ja ein bisschen gütig zu dir gewesen. Ich habe total die leichten Fragen für dich.
Okay, dann bin ich gespannt. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
Du hast sowieso drei Fragen, ne?
Richtig. Ich könnte auch noch eine vierte dazu nehmen, aber drei reichen.
Hast du eine vierte?
Ja, aber ich glaube, die weißt du auf jeden Fall, aber die kann ich dazu nehmen.
Dann nehmen wir vier.
Okay.
Weil ich habe vier, da muss ich mir nicht Gedanken machen, welche Frage ich
okay, machen wir abwechselnd oder ein nacheinander?
Nee, eine Fragerunde, weil sonst kommt man ein bisschen durcheinander, wer
okay.
ist. Weil
okay.
wir haben so gleiche Stimmen.
Okay.
Der Gewinner fängt an, ne?
Ja, ist gut.
Frage Nummer 1, mein guter alter Freund Ben. Spoilerwarnung, das ist die beste Frage, die ich habe. Ich hätte von hinten anfangen sollen. Egal. So, egal. Ist mir scheißegal jetzt. Wie geht das Volleyballspiel aus bei Top Gun?
Oh, nee, das weiß ich nicht mehr. Ich erinnere mich immer nur an das geile Remake bei Future Man der ersten Staffel, aber ich weiß nicht, wie das Volleyballspiel im Film ausgeht. Aber ich gehe mal davon aus, dass Tom Cruise und Goose gewinnen da.
Nein.
Nein?
Falsch. Ich brauche irgendein Signal, wenn du mal falls falsch oder was richtig machst. Etwas für die nächsten, späteren Folgen, wo ihr uns hoffentlich noch zuhört. Spielabbruch. Weil Merrick mit einem Spiel aufhört, weil er zu Charlie fährt. Also der blonden Frau.
Mhm. Kelly McGillis. Also,
wenn du gesagt hättest, Iceman und sein Kompagnon hätte gewonnen, hätte ich das vielleicht gelten lassen. Aber du gesagt hast, Merrick gewinnt, was er ja auf jeden Fall nicht tut, weil er abbricht, ist diese Frage...
Falsch.
Falsch beantwortet. Hast jetzt ein fettes X hier bekommen. Die zweite Frage weißt du, glaube ich, weil du sie schon ein bisschen angedeutet hast während unseres Gesprächs.
Okay.
Und zwar, wie heißt die Zigarre oder wie ist der Nickname der Zigarre bei Independence Day?
Fat Lady.
Wie bitte?
Fat Lady.
Das ist korrekt.
Ja, das habe ich tatsächlich gemerkt.
Oh, ich klatsche zu laut. So.
Eine Frage richtig, zum ersten Mal.
Frage Nummer 3. Wieder etwas, was du angedeutet hast, wo ich mir auf die Zunge gebissen habe.
Okay.
Wie viele, beziehungsweise, muss man schauen, wie viele, beziehungsweise welche Präsidenten trifft Forrest Gump? Da reicht mir dann die Anzahl, wenn du das schon so machst.
Ich sag 4. Ist das richtig?
Dö. 3. Es sind 3.
Es ist auf jeden Fall Richard Nixon, ne?
Das war der letzte.
Okay.
Und davor halt Lyndon, also
und Kennedy wahrscheinlich, ne? Und Lyndon B.
Genau, Kennedy ist die Szene, wo er diese ganze Dr. Pepper trinkt und dann pinkeln gehen muss.
Ja.
Lyndon B. Johnson ist die Szene nach dem Vietnamkrieg, wo er seine Schusswunde.
Ach ja, wo er ihm den Po zeigt, ja, genau.
Und Nixon, weiß ich nicht mehr, was da davor war, aber Nixon empfiehlt ihm natürlich ein gewisses Hotel, wo er dann nächtigen kann.
Wo er dann noch anruft und dass die da wahrscheinlich keinen Strom haben oder irgendwie, was hat er ja noch sagt.
Das sind wohl ein, ja genau, kein Strom, Stromausfall im Watergate Hotel, weil da Leute mit der Taschenlampe rumfuchteln. Oh. 2 falsch, 1 richtig. Wir kommen zur letzten Frage.
Okay.
Okay, ich sag mal, plus, minus, ich bin gütig, 50. Du musst eine Zahl nennen und du darfst 50 drüber oder 50 drunter.
Okay.
Das ist die. Du weißt, wie viele Rambo-Teile es gab?
5.
Gut. Jede andere Zahl hat mich jetzt maßgeblich vollkommen verwirrt. Was wird da wohl jetzt meine Frage sein?
Wie viele Menschen da gestorben sind?
Wie viele Menschen sind in diesen 5 Teilen zusammen gestorben, Benjamin?
Oh, okay.
Ich bin ich glaub, 50 nach oben, 50 nach unten.
Ich muss sagen, ich glaube, das ist sogar schon richtig fair, was du da bist. Ich glaube, der dritte oder der vierte oder auf jeden Fall, die haben auch ganz ultra krasse Kill-Counts. Also wirklich schon so teilweise mit 90 pro Film oder 100 pro Film oder keine Ahnung. Ich sag jetzt mal easy 350.
Ich muss dich leider enttäuschen, Benny. Die Zahl ist falsch.
Ist wahrscheinlich noch viel höher, oder?
Viel höher. Du hättest 441 nennen dürfen.
Also wenn hättest es 491 sind es dann, oder was?
Kluger, schneller Rechenkünstler, Benny. Respekt. Genau, es sind laut meiner Internet-Recherche 491. Und zwar Teil Nummer 1, einer. Teil Nummer 2, 75. Und wie schon du angemerkt hast, dann ist sie, naja, sehr steil hochgegangen. Teil Nummer 3, 115, Teil Nummer 4, Den haben wir zusammen gesehen, ne?
Ja, das ist der in Myanmar.
254.
Ja, alleine, wo er da an diesem fetten MG ist und da alles niedermäht, die Szene ist so ultra brutal einfach.
Was ist denn los? Und auf seinen letzten Tagen im fünften Teil waren es 46.
Also nochmal ein bisschen gesitteter geworden. Hat sich ein bisschen zurückgenommen. Braucht ja keine dieser Leichenberge. 46 reichen.
1 von 4.
Okay.
Kurzes Review, aber waren die Fragen jetzt.
Nein, die waren, das waren faire Fragen. Das waren faire Fragen. Ich glaube, meine sind tatsächlich teilweise unfaire.
Oh. Also ich. 1 für ein Unentschieden.
Okay, dann fange ich mal mit der Frage an, wo ich dachte, dass weil das ist, geht um dein. Ich muss sagen, dass alle meine Fragen drehen sich um deine Filme, nicht um meine. Und,
Warte, da muss ich meine Notizen wieder hochblättern.
Deswegen, und die erste Frage, die ich dir jetzt stelle, das ist nämlich die ich eigentlich hätte rausgelassen, die ist nämlich auch auf der Wiki-Seite zu finden, also für dich durchaus machbar.
Den Seitenhieb habe ich schon verstanden.
Nein, weil ich meine dafür die anderen Seiten, für die habe ich dann, die anderen Fragen habe ich ein bisschen weiter gesucht als nur Wiki. Aber für die eine Frage, die habe ich von der Wiki-Seite genommen.
Wir sehen uns Donnerstag. Wir sehen uns am Donnerstag.
Okay, dann fange ich mal an. Wie gesagt, ich glaube, die Frage weißt du. Wer bezeichnet denn den Top Gun als schwulen Fantasy-Film?
Nochmal die Frage, bitte.
Wer bezeichnete Top Gun als schwulen Fantasy-Film? Und ich gebe dir einen Hinweis, es ist ein Regisseur.
Okay, warte, lass mich kurz überlegen. Ist es mein Martin? Scorsese?
Falsch. Sorry, es ist Quentin Tarantino gewesen.
Oh, da war er doch gar nicht Regisseur, Mann, ist es doch.
Aber er hat ihn dann halt mal nachträglich als schwulen Fantasy-Film bezeichnet.
Ja, okay.
Und dann noch eine Frage zu Top Gun?
Okay.
Eine Szene in Top Gun war im ursprünglichen Film nicht vorgesehen und nicht enthalten, wurde aber nach Testscreenings nachgedreht. Welche?
Ich überlege. Irgend so eine Sexszene.
Ist es deine Antwort?
Eine Sexszene, ja.
Es ist die berühmte Liebesszene zwischen Tom Cruise und Kelly McGinnis vor diesem blauen Hintergrund. Du hast recht, damit kriegst du den Punkt. Weil die wollten dann, die haben nach den Testscreenings gemerkt, die brauchen unbedingt eine Liebesszene in dem Film und deswegen haben sie die nochmal nachgedreht.
Yes. Harzer Hüttenbräu hat mir geholfen.
So, die Rolle des Präsidenten in Independence Day wurde ursprünglich für einen anderen Schauspieler geschrieben. Von den Produzenten wurde der aber abgelehnt mit der Aussage, dieser Schauspieler ist kein Starmaterial.
Oh, wahrscheinlich ist er dann total der Star geworden, ey. Also, ich schätze mal, wir suchen einen männlichen, weißen Schauspieler.
Ja, ich glaube, damit liegst du nicht so verkehrt.
Wir sind 1996. Ich muss blindlings raten, damit das hier schnell vorbeigeht. Nicolas Cage.
Falsch. Und ich glaube, es war sogar ein Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt schon einen Oscar hatte, nämlich als bester Nebendarsteller, als Kaiser Sosse, nämlich Kevin Spacey. Für den war die Rolle eigentlich geschrieben.
Ich dachte, wir reden über Kevin Spacey hier nicht mehr in unserem Podcast. Ja,
weiter reden wir jetzt auch nicht über ihn. So, und jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage, wo ich meinte, ich mache es nochmal ein bisschen spezieller. Ich habe nämlich witzigerweise, dafür muss ich jetzt mal hier kurz meinen Browser aufmachen.
Sind wir schon bei der letzten Frage?
Ja, du hast eine richtig schon, also genauso viel wie ich. Und ich glaube, die könntest du ja auch wissen. Die ist nicht so schwer.
Darf ich meinen Browser auch aufmachen?
Nein. Und auf jeden Fall, ich habe da witzigerweise, als ich dann so nach Trivia Facts zu deinem Film gesucht habe, habe ich eine Seite gefunden, warum Independence Day und ein anderer Film eigentlich der gleiche Film ist. Und jetzt 20 Gründe dafür, warum das der gleiche Film ist. Und jetzt lese ich dir diese 20 Gründe vor. Also die sind hier auf Englisch, ich muss sie dann immer so ein bisschen rudimentär auf Deutsch übersetzen. Ich hoffe, das kommt trotzdem gut rüber. Und du musst ganz klar dann sagen, welches der andere Film ist.
Okay, das ging spannend.
Okay, der erste Grund ist, beide beginnen damit, dass ein Raumschiff, das wie eine CD aussieht, bedrohlich über der Erde ist.
Okay.
Zweiter, wenn wir die Außerirdischen sehen, bemerken wir, das Auffälligste ist auf jeden Fall der Kopf.
Darf ich antworten?
Du kannst auch erstmal noch weiterhören.
Ja, okay, erzähl weiter.
Okay. Wie gesagt, ich glaube auch, dass du die Frage beantworten wirst. Die ist nicht so schwer. Ich habe mir die aber extra rausgesucht, weil ich die witzig fand. Wir können auch aufhören, weil ich weiß, du weißt es.
Sag doch weiter.
Okay. Aber dann, ich weiß, dass du es weißt. Das können wir auch gerne so sagen. Weil er hat mir gerade schon die Antwort gezeigt.
Ich habe es auf meinem Blatt Papier und es ist Mars Attacks.
Richtig. Es würde noch weitergehen. In beiden Filmen geht es auch um Familien, die also ein bisschen als Hillbillies bewertet werden könnten.
Den Fernseher kriegen sie nicht.
Und in dieser Familie gibt es einen ungewöhnlichen Helden, der weiß, wie man vielleicht Aliens tötet.
Mit Schlagermusik.
Und außerdem ist in beiden Filmen auch noch eine Familie, für die es eigentlich nur darum geht, deren Kinder zu beschützen. Und außerdem, die noch ganz gut darin sind, Aliens abzuschießen. Aber der Vater präferiert es, mit der Faust auf die Aliens einzuschlagen.
Wer war das denn nochmal?
Willkommen auf der Erde. Also Dings war es dann irgendwie der Boxer. Ich weiß aber, das war jetzt kein berühmter Schauspieler.
Ach. In Mars Attacks. Ja.
Und dann in beiden Filmen kommen auch Hunde vor. In Mars Attacks vielleicht noch ein bisschen anders als in Independence Day, aber ja. Und beide Hunde überleben, auch wenn der in Mars Attacks etwas anders überlebt, als er vielleicht am Anfang war. Da bekommt er den Kopf aufgesetzt von Sarah Jessica Parker. Ja. Und naja, der erste Kontakt der Menschen mit denen ist nicht so gut, verläuft überhaupt nicht gut.
Keine Tauben.
In beiden Filmen gibt es eine Crazy Woman, steht hier, die sich auf die Aliens freut und denkt, die sind super chill.
Die Kollegin von der Freundin von Will Smith bei
Independence Day. Und in beiden Filmen gibt es einen verrückten, exzentrischen Professor, der sich über die Ankunft der Aliens freut.
Priest Brosnan.
In beiden Filmen versuchen sie, die dann mit einer Atombombe wegzuhauen. Und es klappt in beiden nicht.
Wobei der General bei Mars Attacks und bei Independence Day auch schon gewisse Gleichheiten haben.
Beide haben inspirierende Reden von den Präsidenten.
Ja. Der Präsident ist übrigens Jack Nicholson. Die wollte ich schon fast als Antwort da geben, bei deiner vorigen Antwort. Frage. Ja,
okay. Achso, ja, genau. Und wir benutzen irgendwie unsere eigene outdated Technology, um diese Aliens zu besiegen. Halt ein Virus oder halt da die
Schlagermusik.
Genau.
Tja.
Und am Ende werden die natürlich spektakulär getötet und die Helden kehren zurück nach Hause.
Gute Frage. Ist halt bloß doof für dich, dass du einer meiner Filme genannt hast, die ich wirklich oft geguckt habe. Mars Attacks.
Ich finde den gar nicht so geil. Muss ich leider gestehen.
Ich finde ihn so witzig, einfach nur, weil er so bescheuert ist.
Aber okay, damit hast du zwei richtig, ich nur eine. Und das heißt, du kannst mir für die nächste Folge wieder einen Film aufgeben. Du bist der ungeschlagene Champion.
Wie beim Fantasy-Football. Aber wieder ein Film, den ich selber auch schon geguckt habe, ne?
Ja.
Genau. So, weil sonst würde ich dich irgendwie voll ärgern mit irgendeinem.
Und die Auflösung, welcher Film das dann wäre, die hört ihr in der nächsten Folge. Deswegen müsst ihr uns da noch wieder einschalten.
Ganz genau. Folgt uns bei Twitter und vor allen Dingen bei Instagram. Filmfellas. Wir sagen tschüss.
Macht's gut. Denkt an uns. Hört uns. Immer wieder.
Empfiehlt uns weiter und noch viel wichtiger, schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Wir bedanken uns. Eure Filmfellas.
Was ist los mit ihm?
Ich bin Marineflieger und will der beste Pilot der Navy werden, Sir.
Willst du wissen, wer der Beste ist? Iceman. Seine Art zu fliegen ist äußerst kaltblütig und ohne Fehler.
Sie müssen präziser, besser und geschickter als die anderen sein.
Ich heiße Maverick.
Maverick? Ein ziemlich merkwürdiger Name.
Ich habe euch etwas mitzuteilen, was ich selber noch nicht glauben kann.
Ihr habt das große losgezogen, ihr verrückten Hunde habt eine Einladung nach Top Gun.
Ihr seid Top.